Es passt praktisch zu allem.
Und das in der Mitte ist halt das Geile.
Furig blond in Düvels lecker.
Das triggert irgendwie...
Außerdem hast du vielleicht noch Mutti, das war's.
Da hört die Geschichte dann noch auf.
Herzlichen Glückwunsch zur 84. Episode des Florian Primel Podcasts, live aus einer neonbeleuchteten Arcade-Halle. Gerade sind zwei Kids auf Skateboards reingerollt, spielen in der Ecke Galaga. Irgendwo läuft noch ein Pac-Man-Automat und im Hinterzimmer sitzen für euch vor den Mikrofonen Lars Holscher,
Endikarte.
Ja, und Florian Primel.
Hallo, schön,
das ist das erste Mal,
dass das geklappt hat. Normalerweise versagen wir immer ernsthaft, wenn ein dritter Gast dabei ist, weil wir dann nicht wissen, wer wen ansagen muss. Sehr gut. Also, bin schwer beeindruckt.
Ich habe mir wirklich Mühe gegeben.
Allein dafür, finde ich, hat sich schon gelohnt.
Ja, danke, danke.
Okay, wir beenden an dieser Stelle den Podcast, denn er war perfekt.
Besser wird es nicht mehr.
Ja, lange angekündigt und jetzt tatsächlich mal wieder zumindest angepeilt, ein Billy Recap zu machen. Wir haben einen Gast da, Andy, der war schon mal hier und wir haben über Gitarren gesprochen, erinnerst du dich? Es muss sehr, sehr lange her sein.
Oh ja, ich glaube, es ist wirklich sehr lange her. Und ich war hier für die Urlaube, die beiden.
Stimmt.
Ja, genau. Mhm. Und letztens im Garten bei euch. Ganz spontan.
Endres als professioneller Urlauber.
Ja.
Und als professioneller Podcast-Crasher, ja. Der dann einfach durch den Garten reingetingelt kommt und sich dazu setzt.
Oh ja.
Also wir haben gerade schon festgestellt, dass wir eigentlich nicht so richtig viel haben, um darüber zu reden, auch wenn ich den beiden hier Hausaufgaben gegeben habe zu lesen, aber sie waren offensichtlich zu lang, ne?
Also sie, nicht zu lang, aber sie waren sehr lang.
Also ich habe es mir durchgelesen auch komplett, ich fand es wirklich sehr interessant, aber ja, es war sehr lang, man müsste es eigentlich nochmal lesen, finde ich. Und,
ja, allerdings.
Oder in Buchform gereicht bekommen. Ich finde es immer schwierig, so sehr lange Artikel irgendwie am Monitor zu lesen, finde ich irgendwie unangenehm.
Ich finde auch, dass ab einer bestimmten Länge, 100 Worte, ist das grundsätzlich als Podcast geben sollte, dass man das auditiv konsumieren kann. Ich kann mir dann auch viel besser Sachen merken.
Also
ich bin da echt ein sehr auditiver Typ.
Ja, aber es gibt ja Seiten, die das inzwischen auch schon machen, dass ausgewählte Artikel auch in hörbarer Form irgendwie beiliegen.
Die Zeit zum Beispiel, ja, das immer alles immer gesprochen. Mhm. Ziemlich cool beim
Nicht
Autofahren.
Nicht alles, aber vieles.
Ja, sehr vieles, ja.
Der Spiegel macht das, glaube ich, auch. Golem macht das auch.
Republik.ch macht das offensichtlich nicht. Oder wir haben einfach alle nicht danach geschaut. Weil ihr dachtet, wir müssen da jetzt durch und ich es einfach so gelesen habe. Aber kommen wir doch erstmal zu den relevanten Sachen. Das ist hier ein Beerly Recap und ich war nicht so richtig darauf vorbereitet, dass wir es jetzt machen und dass wir einen Gast haben, weshalb ich nur zwei Craft-Biere am Start habe, bei dem ich mir von einem noch nicht mal sicher bin, ob wir es schon mal getrunken haben. Und ein drittes, was das Bier meiner Wahl ist, was ich normalerweise trinke, was so weit von einem Craft-Bier entfernt ist, wie eine Flüssigkeit nur sein kann, die kein, weiß ich nicht, Blut ist. Aber vielleicht bewerten wir das auch einfach dann mal auf unserer Craft-Bier-Skala und schauen, was dabei rumkommt.
Ja.
Aber ansonsten würde ich sagen, wähl doch einfach schon mal eins aus und schenke ein.
Also, um das mal vorwegzunehmen, ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht Craft-Bier nicht das schlechteste Craft-Bier sein wird, was wir hier getrunken haben.
Ja, tatsächlich, das haben wir, genau, wir haben uns ja vorgestern erst gesehen, denn ich hatte Geburtstag. Und da haben wir uns natürlich auch ein bisschen über Craft-Bier ausgetauscht und die einhellige Meinung geäußert, dass die meisten leider einfach scheiße sind.
Ja.
Also man muss sich so durch 5, 6 Bierchen getrunken haben, um bei einem anzukommen, das zumindest akzeptabel gut schmeckt. Und ganz selten hat man dann mal irgendwie eine Perle darunter.
Ja, aber das ist wirklich, also ich denke, man muss so im Verhältnis, man muss 35 Euro in Wind schießen, bis man einmal 3 Euro vernünftig investiert hat.
Worüber ich allerdings wirklich, wirklich überrascht gewesen bin an meinem Geburtstag, ist der Umstand, dass das alkoholfreie Craftbier, was ich für meine Frau gekauft hatte, sehr, sehr gut geschmeckt hat. Ich habe da nur kurz dran genippt, fand es aber auch echt ansprechend und sie hat heute gesagt, das könnte ihr durchaus nochmal mitbringen. Also offensichtlich wird der Rest der Schwangerschaft jetzt sehr teuer. Sie wird jetzt nämlich nur noch Getränke trinken, die 3 Euro pro Flasche kosten.
3 Euro im kleinen Gebinde.
Aber dann mach doch jetzt mal was auf. Welches, mit welchem willst du denn beginnen?
Ich würde sagen, wir fangen mit dem Luzifer an.
Das ist das Craft-Bier, von dem ich mir sicher bin, dass wir es noch nicht getrunken haben. Und ich muss auch sagen, wie bitte?
Sind da Flammen drauf, meine ich?
Ja.
Das heißt ja auch Lucifer.
Okay, wow.
Der Teufel ist abgebildet. Ein Belgian Ale mit unheimlichen 8 Volumenprozent Alkohol.
Dann erzähl uns doch mal, was so hinten draufsteht. Dann erzähl uns erstmal, ob da eine angemessene Menge Text draufsteht oder ob das wieder die ersten 20 Seiten von Krieg und Frieden sind.
Es ist eine angemessene Menge an Text, leider aber in einer Sprache, die ich nicht spreche.
Gut, das wird umso witziger.
Lucifer, furig blond in Düvels lecker. Lad i bekorn dordit gut lele Spezialbier. Mitzacht bitteren Adfron in mark hit, du welche in je los.
So, versteht man sogar.
Das wird richtig super. Ja. Und es scheint Zartbitterschokolade drin zu sein.
Ja, ich bin gespannt. Er ist auch bräunlich. Aber es ist wahrscheinlich die Flasche.
Ja. Also sieht irgendwie alles ein bisschen räudig designt aus. Es sieht ein bisschen räudig zusammengeklebt aus.
Bisschen trashig.
Der Deckel, also der Kronkorken macht auf mich den Eindruck, als würde er nicht zu dieser Flasche gehören.
Nee, das ist
also wäre nicht dafür bedruckt worden.
Das ist irgendein Kit-Bashing, wie man das so schön nennt, ja. Ja, es sieht wirklich aus wie aus den frühen 2000ern, würde ich sagen. Ein sehr gelbes Etikett mit einem schwarzen Teufel drauf. Dann würde ich sagen, kick it.
Du kannst es auch vor deinem Mikrofon öffnen, oder?
Da war Druck auf dem Kessel.
Du hast es ja auch gerade die ganze Zeit hin und her geschüttelt, während du versucht hast, diese fremde Sprache zu lesen. Es ist... Entweder hast du sehr, sehr schlecht. Lars hat gerade mit einem beherzten Schluck schon mal verhindert, dass er das schöne Sofa hier mit Bier besudelt. Also, er hat sehr schlecht eingeschenkt oder es ist extrem schäumig.
Es ist sehr schäumig. Ich gieße es gerade. Ich muss leider sagen, es besteht ausschließlich aus Schaum.
Lars schenkt das Bier wirklich, ich beobachte das hier mit höchster Vorsicht ein und es gelingt ihm trotzdem nicht, ein Mischungsverhältnis von weniger als 90-10 Schaum und Bier herzustellen.
Jetzt. Wow. Jetzt.
Nicht schlecht.
So.
Gut, allerdings.
Ich würde sagen, lassen wir das jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde lang stehen.
Mhm. Ich finde auch die Mischung, die du jetzt hergestellt hast, interessant, beziehungsweise die Menge, die du in den Gläsern hast. Also wir haben jetzt in einem Glas 70% des Flascheninhalts und auf die anderen beiden Flaschen verteilt sich der kümmerliche Rest. Aber sei es drum, ne? Gut, wenn ich mir das so anschaue, du hast recht, in einer guten Dreiviertelstunde werden wir das trinken können. Und bis dahin, ich habe ja schon ein merkwürdiges Intro eingesprochen. Und erzählt, dass wir uns vermutlich in einer Arcade-Halle befinden. Mhm. Denn eines der ersten Themen, über das ich einfach mal sprechen wollte, ohne da jetzt besondere Rechercheleistung reingesteckt zu haben, war der Umstand, dass die 80er gerade so hip sind.
Mhm.
Nehme nur ich das so wahr oder seht ihr das auch so?
Die 80er sind sehr hip. Ich glaube, die 80er war noch das Jahrzehnt, das am schnellsten wiedergekommen ist. Ich glaube... Nach den 80ern hat man sich quasi schon in den frühen 90ern wieder gesehnt. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die 80er irgendwie ein Jahrzehnt der vielen ersten Male irgendwie war. Dass irgendwie vieles zum ersten Mal passiert, gerade was irgendwie so Technologie angeht und so der Kampf für die Freiheit, der irgendwie in den 60ern und 70ern irgendwie gekämpft wurde, da wurden dann quasi die Früchte geerntet, sag ich mal. Das war, glaube ich, ein recht freies Jahrzehnt, wo auch viel popkulturell passiert ist. Und da hängen von vielen, glaube ich, dann irgendwie noch so die Herzen dran, wenn es irgendwie um irgendwelche Superhelden geht oder um die Musik, wo alles frei war. Also das ist ein schönes Jahrzehnt, obwohl ich da ja tatsächlich nicht einen Tag drin verbracht habe. Trotzdem habe ich irgendwie so romantische Erinnerungen an die 80er.
Genau, und das war tatsächlich auch der Aufhänger, weshalb ich da mal drüber reden wollte. Weil auch ich zwar ja einige Tage und sogar einige Jahre in den 80ern verbracht habe, die aber absolut nicht bewusst. Also man kann sagen, dass meine bewusste Zeit auf diesem Planeten quasi mit dem Ende der 80er beginnt. Also im Jahr 1990 war ich 6 und ich glaube, dann beginne ich mich an mein Leben zu erinnern. Was davor war, I don't know. Ganz offensichtlich habe ich den Mauerfall miterlebt. Fuck yeah. Und, aber trotzdem, genau wie du sagst, habe ich da auch sehr warme Gefühle, wenn ich 80er-Synthesizer-Musik höre.
Die Musik auch einfach besser als die 90er. Ich weiß auch nicht. Also, mm. 90er-Musik ist überhaupt gar nicht meins. Wenn es auf einer Party kommt oder so, wie ich...
Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass in den 90ern so musiktechnisch doch recht viel neue Errungenschaften gemacht wurde.
Und noch keiner mit denen umgeht.
Ja, genau. So die ersten PCs, mit denen man irgendwie Musik machen konnte, waren dann irgendwie am Markt und bezahlbar. Und dann fingen die Leute halt an, damit rumzuspielen. Und das war wirklich fürchterlich.
Gab es viele Geschmacksverirrungen so im Endeffekt, ne?
Ja.
Kann man sagen, ja.
Stimmt, alles musikalisch, was in den 80ern noch irgendwie schön war, also elektronische Musik wurde damals noch irgendwie so ein bisschen als neues, cooles Stilmittel benutzt und nicht einfach nur, weil es geht und man damit irgendwelche quietschbunten, irgendwelche quietschbunten Sounds erzeugen konnte. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die 90er die unangenehme Übertreibung der 80er sind, in meiner Wahrnehmung.
Ja, silberne Hosen.
Ja. Das tat absolut nicht Not. Ja, aber warum sind sie denn gerade jetzt da?
Waren sie denn irgendwann mal weg, außer in den ersten 3 Jahren der 90er? Also ich hab das Gefühl, dass es quasi, seitdem ich in der Schule bin, ein konstantes Revival der 80er Jahre gibt. Also
okay.
So Mitte der 2000er erinnere ich mich auch noch, da kam gerade GTA Vice City raus, was ja auch eine Huldigung der 80er Jahre war, auch irgendwie die klassischen 80er Jahre Miami Vice Musik und irgendwie das Setting Miami und alles irgendwie so 80er, locker flockig, alle total entspannt. Und das ist ja nie wieder gegangen. Es gibt ja immer irgendwie 80er Shows im Fernsehen, irgendwie 80er Partys, so dass.
Ich kann mir auch so vorstellen, dass sich die Leute vielleicht so zurücksehen, dass es da noch nicht so die Computer gab in dem Ausmaß wie jetzt. Dass es alles so mega digitalisiert war, wie in den 90ern das ja schon losging. Und dass damals noch wirklich alte Kameras benutzt wurden oder Tonbänder oder sowas. Oder Schallplatten meine ich in der Richtung. Dass Leute wieder darauf stehen einfach, diese simple Technik, dieses Analoge. Ich meine, viele Filme wurden jetzt auch wieder mit Analogtechnik gedreht. Mhm. So, diese Technik kommt immer mehr auf. Das kann ich mir halt auch vorstellen. 90er ist ja einfach komplett durch digital und ja, weiß ich nicht.
Die 90er haben aber auch noch im schlechten Digital gelebt.
Ja, genau.
Schlechtes Digital greift gerade den Gedanken, den ich hatte, auf, wo du das gerade gesagt hast. Ich wollte nämlich eigentlich die ganze Zeit widersprechen, weil in meinen Gedanken, wenn ich an die 80er denke und gerade auch an so Computersachen, dann ist das alles sehr technisch, aber dann ist es halt sehr rudimentär technisch, will ich sagen. Ich denke an Spielautomaten, ich denke an alte Computer, auf denen man Text-Adventures spielen konnte. Ich denke an Folientastaturen und Akustikkoppler. Und auch da wieder, das war alles in den 80ern meinem Gefühl nach so unschuldig, auch die ganze Technik. Damit hat man halt irgendwie rumgedüdelt. Und niemand hat ernsthaft damit gerechnet, damit wirklich mal Geld zu verdienen oder gar die Welt verändern zu können. Während das in den 90ern halt schon losging, dass da irgendwie brav die Dotcom-Blase aufgepustet wurde, die dann irgendwann geplatzt ist. Und da hat dann, finde ich, gerade dieser ganze technische Kram, gerade die Computerwelt ihre Unschuld verloren in den 90ern. Mhm. Darum hat man vielleicht die wärmeren Gedanken an noch so diese amateurhaften Anfänge.
Ja, die 80er waren ja quasi das letzte nicht-digitale Jahrzehnt. Mhm. So, man hat quasi alle Errungenschaften einer modernen Gesellschaft ohne die unangenehmen Aspekte des digitalen Daseins.
Also, ich will noch mal darauf zurückkommen, was du gesagt hast, dass sie ja nie weg waren. Denn mir ist es halt aufgefallen, dass im Moment relativ viele Serien, Filme, Computerspiele und so mit einem expliziten 80er-Jahre-Appeal gerade am Start sind. Allen voran natürlich Stranger Things, was ja so mehr oder weniger so ein 80er-Jahre-Bilderbuch ist.
Ja.
Mit The Very Best Of. Dann läuft im Moment Halt and Catch Fire, es läuft Glow über eine Frauen-Wrestling-Gruppe aus den 80ern. Stories Untold, über das ich nachher noch ein bisschen sprechen werde, sicherlich, ist so ein 80er-Indie-Hit auf dem PC gewesen. Genauso wie Crossing Souls, was jetzt auch gerade relativ groß gewesen ist, so als Indie-Spiel. Und ich habe mich halt gefragt, warum, ob mir das gerade nur so vorkommt, dass es viel ist oder ob es viel ist. Man kann das ja immer nicht mehr so genau sagen, seit jeder in seiner eigenen Filterblase wohnt.
Das ist in den letzten Jahren, glaube ich, auf jeden Fall mehr geworden. Also zumindest mehr auch in der Medienlandschaft angekommen, die sich dann, sag ich mal, konkret damit auseinandersetzt, irgendwie dieses Gefühl zu reproduzieren und nicht nur es irgendwie nochmal versuchen, irgendwie aus der emotionalen Kiste rauszuholen, sondern da ist man jetzt schon aktiver irgendwie dran, das nach vorn zu bringen. Aber ich bin immer noch der Meinung, die 80er waren nie weg.
Mhm. Okay.
Aber jetzt ist genug Zeit vergangen, um quasi dieses Gefühl nochmal künstlich herzustellen.
Künstlich herzustellen trifft einen Gedanken, den ich auch dazu hatte. Ich habe nämlich ganz lange überlegt, wer ist denn da die Zielgruppe? Weil wir haben es ja gerade schon gesagt, zumindest wir sind es jetzt nicht ganz explizit, weil unsere Kindheit da nicht stattgefunden hat. Also sind es Leute, die nochmal irgendwie gute 10 Jahre älter sind als wir. Und dann fiel es mir irgendwie wie Schuppen von den Haaren. Die Leute, die das machen, sind halt in dem Alter. Wenn du jetzt gerade irgendwie ein cooler Regisseur bist, dann wirst du vermutlich Ende 30, Anfang 40 sein. Und wahrscheinlich einen Gutteil deiner Kindheit und Jugend in den 80ern erlebt haben. Und wenn du die Möglichkeit hast, wirst du natürlich wahrscheinlich eher das in deinem Film, deiner Serie oder deinem Spiel wieder auf die Leinwand bauen, als irgendein anderes Jahrzehnt.
Mhm. Das könnte sein, ja. Und dann 10 Jahre meinst du, kommen dann die 90er nochmal?
Das könnte man annehmen. Ich habe nämlich auch ganz kurz überlegt, wie das denn in den 80ern so gewesen ist. Mhm. Was denn so irgendwie erfolgreiche Filme in den 80ern waren, die vielleicht auch einen Vergangenheitsbezug haben. Und dieser 30-Jahre-Radius, der trifft es einigermaßen gut. Zurück in die Zukunft zum Beispiel, was ja, glaube ich, so the most 80s movie ever made ist, spielt ja auch in den 50ern. Die reisen in die 50er zurück.
Ja, stimmt.
Dirty Dancing spielt in den 50ern, was ein sehr, sehr erfolgreicher Film der 80er war.
Mhm.
Full Metal Jacket.
Ja.
Das sind jetzt halt nur 3 Sachen, die mir da irgendwie eingefallen sind, aber vielleicht gibt es diesen 30 Jahre Puffer.
Mhm.
Und nachdem müssten dann, Andy, es tut mir leid, irgendwann die 90er wiederkommen.
Nein.
In guten 5 bis 10 Jahren. Das wird eine scheiß Katastrophe.
Tja, vielleicht ist auch irgendwie, löst das bei den Leuten, die da aufgewachsen sind, halt positive Gefühle aus, wie du schon meintest.
Mhm.
Vielleicht sind die jetzt auch gerade irgendwie besonders kaufkräftig oder sowas, dass sie so einen kommerziellen Aspekt vielleicht noch hat. Könnte ja auch sein, dass man sagt, so, wir machen jetzt ein bisschen Zielgruppen abgerichtet, das Ganze nochmal. Und wenn wir kaufkräftiger werden, kommen die 90er oder sowas.
Mhm.
Nee, dann müssen wir die enttäuschen. Kaufkräftiger werde ich nicht mehr. Das ist jetzt Peak. Ich kriege jetzt ein Kind, kaufkräftiger werde ich nicht mehr.
Ja. Was ist eigentlich dann, was macht die 2000er dann eigentlich aus? Habt ihr euch das schon mal gefragt? So?
Nichts.
Ja, das ist die Frage, oder? Alles ist so mega
markant. Die Belanglosigkeit.
Ja. Die 80er sind mega markant, 70er natürlich, 90er auch. Mhm. Aber 2000er irgendwie, sind die noch zu jung oder gibt es da einfach nichts?
Das ist wahrscheinlich noch nicht ausreichend gereift.
Ja.
Wobei ich mich auch gerade frage, warum die 80er dann eigentlich so ein besonderes Appeal auch an Menschen meiner und Andys Generation haben. Und das, glaube ich, hängt damit zusammen, dass zumindest wir ja die 80er recycelt bekommen haben. Sag ich mal, wir sind ja, sag ich mal, mit Filmen der 80er sozialisiert worden, weil sie ja ausreichend alt waren, um im Fernsehen zu laufen.
Mhm.
So waren quasi die Filme der 80er, die Filme, die wir immer im Fernsehen gesehen haben und die Serien, und waren da auch dann, sag ich mal, so mit dem Look und Feel der 80er mehr vertraut als irgendwie die 90er. Also ich glaube,
sehr, sehr guter Punkt.
Das ist ein sehr guter Punkt, Lars. Ja, und ich glaube, wir haben auch nicht so den ganzen Müll abbekommen vielleicht, ne? Wenn man in den 80ern wirklich aufgewachsen ist.
Alter, wir haben in den 90ern Fernsehen geguckt, wir haben jeden Müll abbekommen.
Ja, stimmt. Aber ich meine so, man hat ja das Aufbereitete aus den 80ern bekommen,
ja, das,
immer
das
die beste Musik, nur die besten Filme.
Genau.
Und wir jetzt in den 90ern haben wirklich auch gerade die Sachen bekommen, die nur einen Monat sich vielleicht gehalten haben, weil die so kacke waren. Im Endeffekt. Das muss man auch nochmal berücksichtigen. Also man hat so einen romantischen Blick auf die alten Jahre, weil man kriegt halt nur aus dem Jahrzehnt.
Weil wir quasi die Quintessenz der 80er irgendwie vorgesetzt bekommen haben und unsere ganze Kindheit und Jugend.
Genau.
Ja, es kann das, das romantisiert das Ganze, glaube ich, schon. Von daher glaube ich auch, dass wir auch die Zielgruppe für dieses ganze Revival sind. Die 80er eigentlich nicht wissentlich erlebt haben.
Ist das nur bei uns, und ich meine bei uns in Deutschland so, weil wir, also Fernsehen war ja gerade in den 90ern sehr amerikanisch, wenn man da Serien oder Filme bekommen hat, dann sind die ja in aller Regel hier in Deutschland auch noch ein gutes Stück später gelaufen als in Amerika, als in Amerika selbst. Meinst du, das ist ein Nee, ich glaube nicht, dass es ein deutsches Phänomen ist, aber verstärkt sich das vielleicht hier noch? Einfach, weil wir noch mal 3-4 Jahre weiter zurück sind als eigentlich Amerika?
Also ich hatte jetzt nicht, also zumindest in Amerika, nicht das Gefühl, dass die 80er da so abgekultet wurden wie hier.
Mhm.
Irgendwie, aber das macht natürlich auch irgendwie meiner Umgebung geschuldet gewesen sein, dass ich da nicht in den richtigen Kreisen war, dass ich da nicht so richtig das alltägliche Leben gelebt habe, wie es der normale Amerikaner tut. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch ein Punkt ist, den man da sagen muss. Weil ich glaube, die Amerikaner hatten zu der Zeit auch ganz andere Probleme. Ich glaube, die sinnen sich eher nach oder in die 70er zurück,
mhm,
zum Beispiel. Da wird ja auch viel über den Vietnamkrieg gesprochen. Das ist ja auch irgendwie ein Motiv, was sich überall in jeder Familie irgendwie wiederfindet. Opa war im Vietnamkrieg und ja, glaube ich schon, dass die da anders sozialisiert sind und da ihr eigenes Sehnsuchtsjahrzehnt haben.
Mhm. Was mir da gerade noch aufgefallen ist, ist ja der Umstand, dass wir als Deutsche, die amerikanisches Fernsehen der 80er in den 90ern wahrgenommen haben, ja, wie Andy vorhin gesagt hat, vielleicht doch irgendwie so eine Art Best-of bekommen haben. Ich hab dir ja vorhin vehement widersprochen. Aber in dem Sinne, dass wir ja das echte Leben der amerikanischen 80er nie erlebt haben, sondern einfach nur die Art und Weise, wie es in Filmen und Serien aufbereitet wurde, was wahrscheinlich ein komplett verzerrtes Bild ist.
Mhm. Ja.
Gar nicht schlecht, Leute. Ich finde, da haben wir einiges rausgeholt. Und
ich finde, da sollten wir auch mal drauf
anstoßen. Redlich, ja, verdient, jetzt endlich mal anstoßen zu dürfen.
Ja.
Also, ich schaue mir das jetzt erstmal an. Es ist ein relativ trübes Bier, allerdings von unspektakulärer Farbe.
Ja, da hat die Flasche mehr versprochen.
Ja, es ist, in der Tendenz ist ja gerade bei Ale, je oranger es ist, desto intensiver ist es. Und das sieht eigentlich mehr aus wie Morgenurin.
Aber direkt am Anfang.
Mhm. Und es ist sehr trüb und jetzt auch nicht mehr so schäumig. Ich riech mal dran.
Es riecht nicht unangenehm.
Es riecht belgisch.
Es riecht säuerlich.
Fruchtig, ja.
Mhm. Aber es riecht nicht nach einem Ale. Nee. Bei aller Liebe.
Nee. Also, da bin ich voll bei dir.
Das könnte auch ein Weizen sein.
Ja,
lass uns mal anstoßen.
Ja.
Oh, shit.
So.
Go for it.
Prost.
Das ist auf jeden Fall ein interessantes Bier.
Ja.
Jetzt erstmal ganz wertungsfrei.
Mhm.
Da passiert zumindest, ja, was.
Und es ist nicht direkt ekelhaft, was auch, mhm, schon mal ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Bieren ist.
Mhm.
Ich find's ganz super, ja. Also ich habe noch nicht so viele getrunken wie ihr jetzt hier. Ich kenne die halt nur aus Neuseeland und Australien, da sind ja auch mega viele handcrafted Beers und sowas. Und verglichen dazu schmeckt das halt irgendwie ganz rund und angenehm, finde ich. Also
aber,
nicht ekelhaft.
Aber, aber was schmeckt denn angenehm? Ist es irgendwie besonders fruchtig? Weil das finde ich irgendwie nicht.
Nee.
Es hat eine sehr explizite Säure, die da irgendwie drin hängt.
Mhm.
Andy hat gerade gesagt, es wäre ein rundes Bier. Ich finde, es ist überhaupt kein rundes Bier. Nee. Es ist ein sehr kantiges Bier. Es hat einen Abgang, der komplett anders schmeckt als der Rest, ja, des Bieres. Und ich bin mir bei dem auch noch nicht sicher, ob ich ihn eher scheiße finde oder ob ich ihn so interessant finde, dass es okay ist. Denn er schmeckt schon intensiv und merkwürdig. Ich kann gar nicht sagen, wie das Bier als solches schmeckt.
Nee, weil die Geschmacksfacetten, die ändern sich, sag mal, die ersten 30 Sekunden doch schon erheblich.
Mhm.
Und es gibt zumindest ein Punkt in diesem Lebenszyklus des Bieres, der mich so ein bisschen daran erinnert, wie es kurz vorm Kotzen ist, wenn einem die Säure in den Mund schießt.
Es hat eine merkwürdige Säure.
Ja.
Ich kann das jetzt auch gar nicht weiter definieren.
Das ist irgendwie eine sehr organische Säure, sag ich mal. Die kommt einem sehr bekannt vor, sag ich mal, also auch aus dem eigenen Körper. Das klingt jetzt total schlecht, auch wenn jetzt das ist wie beim Kotzen. Das ist zum einen nur ganz kurz und zum anderen schmeckt es jetzt nicht unangenehm, aber es kommt einem halt vertraut vor.
Man schmeckt diesen säurigen Saum so auf dem Zunge irgendwie, ne? Oder so im Mundraum. Also
ja.
Habt ihr schon mal bei Bier drauf gehabt, dass es vielleicht irgendwo anders brennt, bei verschiedenen Sorten? Bei Whisky sagt man das ja zum Beispiel, dass es mehr vorne, mehr hinten brennt oder mehr in der Mitte. Ich finde, der brennt so mittig, oder das Bier.
Also
oder,
ich,
oder so, ja,
genau. Ich finde, die Säure ist am extremsten an den Seiten der Zunge.
Ja. Yeah.
So, da wo die Zunge unten liegt, quasi sehr, sehr weit außen. Also interessant, also ich finde es ganz geil. Irgendwie.
Und was ich jetzt sagen muss, da ich ein halbes Glas getrunken habe, es fühlt sich nicht so richtig dolle gut in meinem Magen an. Es ist jetzt nicht so, dass ich nichts vorher gegessen hätte, aber irgendwie fühlt es sich gerade so an, als hätte ich auf leeren Magen ein sehr hartes Bier getrunken.
Das hat 8%.
Aber ich habe halt keinen leeren Magen und es fühlt sich aber trotzdem so an, was es ein bisschen irritierend macht. Ich würde diesem Bier, um das vielleicht abzuschließen, 4 Punkte auf der Skala geben. Obwohl, wir haben schon wirklich, wirklich langweiligeren Bieren mehr Punkte gegeben.
Ich würde dem Bier auf jeden Fall eine 6,5 geben.
Oh, das ist nicht schlecht. Nee, so gut finde ich es nicht, aber ich würde mich auf 5 hochhandeln lassen.
Na gut.
Ja, ich schließe mich euch an.
Du kannst dich nicht uns anschließen, wir haben unterschiedliche Sachen gesagt.
Ja, also euer Mittelwert, sag ich mal.
Die 5 also.
Ja, genau.
Ein mittelmäßiges Craftbier.
Also ich würde es nicht nochmal kaufen.
Nee, nochmal kaufen würde ich es auch nicht. Ich würde es aber nicht stehen lassen, wenn es jetzt irgendwo steht und ich es eingeschenkt bekomme.
Ja, das ist richtig.
So, das kann man auf jeden Fall guten Gewissens trinken.
Wollen wir denn noch weiter über die 80er sprechen oder wollen wir direkt in irgendein anderes Thema einsteigen?
Hat denn irgendjemand noch was Gehaltvolles zu den 80ern zu sagen?
Nee, ich werde nachher nochmal was zu Stories Untold erzählen, was ich kurz angerissen habe. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber es wird, das sei verraten, Spoiler, mein Konsumtipp der Sendung werden. Vielleicht hätten wir Andy sagen sollen, dass er sich über den Verlauf dieser Sendung noch einen Konsumtipp einfallen lassen muss.
Oh, okay, ja.
Irgendetwas, was du den Menschen da draußen, also allen beiden, die uns zuhören, empfehlen möchtest.
Egal was, irgendwas zum Konsumieren.
Komplett egal was, ja.
Hauptsache, es kostet Geld.
Möglichst viel, oder? Je mehr, desto besser.
Ja, genau, je mehr, desto besser.
Sehr gut.
Ich habe vorhin gar nicht geschaut, worauf ich jetzt welche Sounds gemappt habe. Ich drücke jetzt einfach mal ein und dann gucken wir mal, was passiert. Oh.
Der Konsumtipp der Sendung.
Gut, dann sind wir doch gleich da. Dann war der Spoiler gar nicht so groß. Lars, hast du dir schon was einfallen lassen oder muss ich jetzt mit Stories Untold beginnen?
Fangen wir mit Stories Untold an.
Okay, also Stories Untold, ich habe es gerade schon gesagt, ist ein Indie-Spiel für den PC, was man auf Steam für einen 10er oder sowas bekommt. Hat ein 80er-Jahres-Setting, auch ein sehr explizites 80er-Jahres-Setting, so im Look and Feel, denn es ist ein grafisch untermaltes Text-Adventure. Es gibt da auch noch andere Dinge zu tun, als Sachen nur in einen Parser einzuhacken. Man löst auch noch Rätsel und es ist ein bisschen schwer, jetzt darüber zu sprechen, ohne zu spoilern, weil es auch ein Spiel mit sehr geringem Wiederspielwert ist. Also es gibt eine gewisse Fallhöhe und am Ende einen Twist, der einen ziemlich schockiert zurücklassen wird oder ziemlich betroffen. Also es ist ein echt krasses Spiel, wenn man am Ende so langsam dahinter kommt, was man da die ganze Zeit getan hat in diesen verschiedenen Szenen, durch die man sich spielt. Am Anfang ist man halt in dieser merkwürdigen 80er-Jahre, ich hacke jetzt Sachen in diesen Parser ein, Welt und es wird zunehmend komischer über den Verlauf des Spiels. Also es hat durchaus Horroraspekte, ist auch tatsächlich wirklich gruselig. Es wird empfohlen, auch das mit Headphones on und im Dunkeln zu spielen. Wir haben das gemacht und wir will sagen, dass das auch ein fantastisches Spiel wirklich ist, um es zu zweit oder auch zu dritt vorm Rechner zu spielen. Denn es gibt viel zu tun. Also man ist auch durchaus mit der zweiten Person, die nicht vor der Tastatur sitzt, beschäftigt und kann zum Beispiel sich Sachen notieren oder mit dem Handy Fotos vom Bildschirm machen, weil es viele Dinge zu tun gibt, die einer alleine gar nicht so leisten kann in der Zeit. Also zieht einen mega in diese Atmosphäre rein. Zuerst, wie gesagt, bisschen komisch 80er, dann ganz merkwürdige Horrorelemente, wirklich gruselig, jetzt nicht in Richtung Jumpscares, sondern einfach, dass man mehr und mehr so ein ganz unwohliges Gefühl bekommt, bis das dann wirklich ganz fantastisch und spektakulär aufgelöst wird. Kann ich nur empfehlen, da einfach mal diesem komischen Indie-Team 10 Euro in die Hand zu drücken und 3 Stunden mit der Person deines Vertrauens im Dunkeln zu sitzen und dich echt zu gruseln.
Wie gruselig ist es auf einer Skala von 1 bis 10?
Ah, Natascha fand es echt sehr gruselig. Ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner für. Ich würde wie bei allem 1 sagen. Nein, aber ich denke, 5, 6.
Okay, ja, das ist doch angenehm gruselig. Das klingt gut.
Andy, also Schock hier ist, es verstört einen nicht permanent und man ist nicht die ganze Zeit durch Jumpscares kurz davor, sich irgendwie Pipi in die Hose zu machen.
Gott sei Dank, das klingt gut, ja.
Andy, hast du denn schon einen Konsumtipp?
Ja, ich hätte was für ein Haushalt eigentlich eher gedacht.
Gerne, immer gerne.
Sind ja Kaffeetrinker unter uns. Nee, darfst du nicht, ne? Florian, trinkst du Kaffee?
Ich trinke Kaffee, aber ich wollte tatsächlich immer mal mich auch so ein bisschen in Kaffee reinnörden, ja. Bin aber nie dazu gekommen und jetzt ist es halt einfach zu spät. Ich bin tatsächlich nach diversen Kapselmaschinen und in der Maschine, in der Arbeit, in der wir Kaffee auch vernünftig mahlen und man Temperatur einstellen kann und so, hier im Haushalt wieder bei Filterkaffee gelandet.
Okay, ist ja auch nicht schlecht. Naja, jedenfalls, ich hatte mir dann einen Siebträger geholt bei Lidl für nur 60 Euro. Und das Ding ist wirklich der Hammer.
Was ist ein Siebträger? Bitte erkläre.
Eine Siebträgermaschine ist zur Zubereitung von Espresso oder Cappuccino. Und das Besondere ist halt, dass sie einen Druck von 15 Bar herstellen kann und das dann halt durch dieses Wasser durch den Sieb drückt dabei. Und das ist halt das, was man auch immer im Kaffeeladen kriegt, wenn man sich dann einen Cappuccino bestellt. Also sind halt gute Siebträger, die meistens dann aber irgendwie 1.500 Euro kosten oder sowas. Aber
bei Lidl für 60.
Ja. Und der ist auf der Stiftung und der ist halt sehr gut abgeschlossen. Jedenfalls habe ich mir geholt und wir haben in Braunschweig einen richtigen Kaffee-Nerd, der war mal Maschinenbauer. Und hat sich jetzt komplett irgendwie einen Kaffee rösten und so weiter verschrieben. Bei dem bin ich dann vorbeigekommen, der hat mich halt total aufgeklärt. Der musste mir erstmal dann bei ihm eine Kaffeemühle kaufen, die dann nochmal so teuer war wie die Maschine. Und dann hat mich jetzt total reingenördet, halt mit dem Mahlgrad und alles weiter gute Bohnen geholt. Und mache jetzt zu Hause halt total fleißig und mit mega viel Spaß halt so Espresso und Cappuccino. Und man muss halt auf viele Parameter achten, Temperatur, wie doll drückt man den Kaffee da rein, also wie doll tampert man. Wie lange lässt man ihn durchziehen, wie viel Milch macht man noch, wie macht man einen geilen Milchschaum oder wie macht man sich da irgendwelche Figürchen oder sowas und der Kaffee schmeckt eigentlich ganz, ganz cool jetzt bei uns, also oder ja, es ist halt irgendwie, hat mir mal Bock gemacht, mich mal damit zu beschäftigen, wie man eigentlich so guten Kaffee macht und ja, wie es
so
schmeckt.
Bist du schon so tief in der Materie, dass du variieren kannst, also dass du die Möglichkeit hättest, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte meinen Kaffee eher so und so, ich bin jetzt wirklich nicht genug Kaffee-Nerd, um da irgendein Adjektiv in den Raum zu schmeißen, was akzeptabel wäre, aber wärst du denn in der Lage zu sagen, okay, da muss ich jetzt vielleicht weniger Druck oder mehr Temperatur
ja,
oder sonst irgendwas induzieren?
Ja, es ist eigentlich super easy irgendwie, also weil im Endeffekt geht es ja nur darum, also der Kaffee hat ja eine Varietät von meistens säuerlich bis so ein bisschen bitter. Und das kann man halt
die beiden beschissenen Geschmäcker, säuerlich genau. Und bitter.
Und das in der Mitte ist halt das Geile im Endeffekt. Ne? Aber man kann das halt so variieren, dass man halt ein bisschen mehr in das eine Spektrum rüberwandert. Und das ist eigentlich ganz easy erklärt. Das geht eigentlich nur darum, ob man den Kaffee überextrahiert oder unterextrahiert. Das heißt, dann, wenn man zum Beispiel zu wenig Wasser durch das Kaffeepulver fließen lässt, dann ist er unterextrahiert, dann schmeckt er meistens säuerlicher. Das kann passieren, wenn man den Kaffee nicht doll genug tampert, wenn man da nicht doll genug draufdrückt am Ende, dann fließt das Wasser zu schnell durch und löst nicht genug von dem Kaffee halt. Andersrum, wenn man den zu doll tampert, dann wird es halt bitterer, weil das dann halt nicht schnell genug durchgeht. Der Mahlgrad ist natürlich entscheidend. Mahle ich den gröber, fließt es zu schnell durch, mache ich den zu fein, fließt es zu langsam durch. Und auch die Dauer, wie man das durchfließen lässt, ist dann natürlich entscheidend. Und so ein bisschen kann man da halt so Varietät reinbringen, also man darf das auch nicht so heiß machen, weil man den dann verbrüht und so. Da muss man die richtige Temperatur einstellen. Also am besten, ich glaube, 83 Grad oder sowas. Mhm. Und ja, genau. Wenn man das berücksichtigt, man kann da so ein bisschen den verändern. Ich trickse da noch ein bisschen oder versuche da noch ein bisschen den Sweet Spot zu finden immer. Und immer noch ein bisschen zu verbessern. Guck dann immer bei meiner Freundin, ob sie jetzt mich lächelnd anguckt oder dann halt irgendwie so. Ja. Und das ist dann immer, ja, ist irgendwie witzig. Also macht Spaß, ich trinke jetzt.
Hast du denn dann auch schon mal dieses Cold Brew ausprobiert, irgendwie kalten Kaffee zu machen? Das ist so die einzige Darreichungsform des Kaffees, die ich irgendwie akzeptabel finde.
Nee, irgendwie, ehrlich gesagt noch nicht. Nee. Ich habe das Aeropress, da kann man den Kaffee ein bisschen kälter zubereiten. Das ist eigentlich so ein Plastiksystem, was eigentlich voll geil für Reisende ist halt. Da macht man den Kaffee, kann man im Endeffekt kälter zubereiten und man drückt den dann quasi mit so einem Plastikapparatur den Kaffee wirklich dann oder das Wasser durch den Filter da durch und macht sich dann wirklich innerhalb von 20 Sekunden halt schnell eben Kaffee. Und
aber ein warmen Kaffee.
Relativ warm, ja. Also so ganz kalt kenne ich.
Weil ich glaube, Cold Brew setzt ja wirklich darauf, dass dieser Kaffee auch irgendwie bei Raumtemperatur oder gar im Kühlschrank irgendwie vor sich hin siecht. Dann irgendwie am nächsten Tag köstlich daraus entnommen wird.
Das habe ich noch nie gehört, ich finde es aber irgendwie spannend.
Also Cold Brew schmeckt, finde ich, schmeckt mega lecker.
Mhm.
Also schmeckt auch irgendwie noch auf eine ganz andere Art und Weise, wie so ein heiß gebrauter Kaffee.
Ja, ich finde das voll spannend, wie unterschiedlich Kaffee schmecken kann im Endeffekt. Also wie du meinst, Zubereitungsart ist halt entscheidend und gibt es halt viele Möglichkeiten. Aber allein auch die Kaffeebohne, wie unterschiedlich das sein kann. Weil da, wo ich die jetzt beziehe, der röstet die halt kaum und da wird sie halt noch so dargereicht, wie sie halt mehr oder weniger ursprünglich war. Und dann merkt man erst, dass halt Kaffee eine Frucht ist. Und das riecht einfach schon voll nach Jogurette, diese Kaffeebohnen. Und das ist irgendwie so leicht schokoladig, leicht süß. Und das ist schon, ich finde das voll beeindruckend. Weil normalerweise, wenn man jetzt irgendwie bei Chibo oder so Kaffee bestellt, dann ist halt immer eigentlich mehr geröstet. Und dann riecht halt so ganz normal halt nach Röstung halt. Ne? Und nach so einem Kaffee. Weil das ist auch so irgendwie so was Süßes haben kann, so was Fruchtiges, finde ich irgendwie schon spannend. Und ja, das ist so mein Kauftipp. Leute, holt euch einen Siebträger, ja.
Mit 1.500 Euro seid ihr dabei.
Ey, 60.
Ich finde, Kaffee ist auch sowas, was bei mir noch stark in den 90ern stattfindet. Kaffee war immer irgendwas, was meine Eltern geschenkt bekommen haben, irgendwie von meinen Großeltern. Die haben da immer noch zum Geburtstag gab es irgendwie noch so zwei Päckchen Kaffee und dann riecht die ganze Bude nach Kaffee und alle haben dann so einen schweren Kaffeeatem. Irgendwie, das ist so ganz komische Erinnerung.
Das ist eine schwere Kaffeeatem.
An Kaffee. Ja, so richtig Kaffeekäsemund irgendwie. So ganz ja, das ist nicht unbedingt die Schützenerinnerung, aber darum bin ich wahrscheinlich auch eher der Cold Brew Freund oder Kaffee in kalter Darreichungsform.
Ich habe ja gesagt, bei Kaffee, habe kurz überlegt irgendwann in der Vergangenheit, ob ich mich da mal reinhörte und mich dann dagegen entschieden, weil man ja nun wirklich einfach nicht alles machen kann.
Nee.
Man weiß dann irgendwann, wenn man sich genug kennt, okay, wenn ich dieses Fass jetzt aufmache, dann wird das ein intensiveres Ding und dann entscheidet man, möchte ich das jetzt oder belasse ich es dabei, Filterkaffee zu trinken und
so ging's mir eigentlich auch,
werf meine Energie auf was anderes.
Genau, ich habe es nur beim Kumpel getrunken, ne? Und dann, also gemeinsamen Kumpel verlassen mir und ich dachte so, boah, Alter, wieso schmeckt das so geil? Also ich habe das gar nicht erst bewusst getrunken, sondern erst im Nachhinein so. Und dann habe ich mich da halt auch gedacht, dann nötige ich mich da auch mal rein, wenn das so, anscheinend, wenn das so machbar ist irgendwie. Und es ist wirklich eigentlich einfach machbar. Man muss da, also sich nicht ewig reinnörden. Also mal einen Tag, zwei Tage irgendwie ein bisschen und schmeckt schon ganz geil dann eigentlich.
Ja, cool. Mein Konsumtipp. Ich habe schon in der vorletzten Folge, glaube ich, drüber gesprochen, aber ich habe es nie als offiziellen Konsumtipp deklariert. Es ist nach wie vor der Pizza-Aufsatz für meinen Kugelgrill. Ich bin immer noch nach.
Okay, wir spielen einfach das, was du in der vorletzten Folge gesagt hast, nochmal ein dazu.
Ich bin nach wie vor nachhaltig beeindruckt. Ich habe es jetzt schon mehrfach gemacht und es schmeckt immer noch so gut. Und alle, die es probiert haben, sind noch genauso begeistert. Also wirklich unheimlich viel Spaß und wirklich auch ganz toll für soziale Happenings. Irgendwie so eine Gruppe von 6 bis 8 Leuten kann man mit so einem Pizzaofen irgendwie ganz, ganz problemlos befeuern und dann macht man es einfach so, dass man irgendwie eine Pizza reinwirft, so und dann kommt die auf den Tisch und jeder isst so ein bisschen von der Pizza und in der Zeit geht halt die nächste schon und eine Pizza braucht im Idealfall dann so 3,5 bis 4 Minuten und so hat man irgendwie so einen ganz angenehmen Durchlauf, dass alle irgendwie satt sind. Man kann ein bisschen quatschen, kann auch mal den Ofen einfach Ofen sein lassen und liegt nicht nach. Also total gut und ist echt wirklich eine schöne soziale Sache. Ich finde, man macht das sowieso zu wenig sozial essen. Ich finde, das ist was, das macht einfach Spaß und ist auch irgendwie eine schöne Sache, wenn man sich dann irgendwie Zeit nimmt füreinander. Man ist nicht sehr, sehr abgelenkt, sag mal, wie bei anderen Sache, wenn man irgendwie zusammen einen Film guckt auf der Couch oder sowas, dann ist man abgelenkt oder wenn man dann irgendwo sitzt, dann nimmt einer das Handy raus und so bist du einfach ruhig am Essen, sag ich mal. Du musst dich aber nicht sehr beim Essen konzentrieren, sodass du einen anderen gut zuhören kannst. Von daher, vielleicht das Ganze umformuliert, soziales Essen ist mein Konsumtipp der Woche.
Schön.
Einfach mal mit Freunden treffen, vielleicht auch gemeinsam einfach kochen, ein bisschen quatschen, schön Wein aufmachen, ein bisschen
das ist gut, ja.
Socializen.
Ja, auf jeden Fall, finde ich super.
Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Mein Konsumtipp der Woche.
Verbringt mehr Zeit miteinander.
Ja. Effektive Zeit miteinander.
Ja. Ich versuche gerade mit diesem verbringt mehr Zeit miteinander eine etwas elegante Überleitung zu finden zu, ich glaube sogar zwei der anderen Themen, die in unserem Dokument drin standen.
Ja.
Denn miteinander Zeit zu verbringen ist goldene Moderationsbrücke insofern wichtig, als dass man ja, was so das allgemeine Freizeitverhalten betrifft, sich immer weiter auseinander dividiert. Menschen machen sehr viel mehr unterschiedliche Dinge, als sie das noch in der Vergangenheit getan haben. Der eine beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem Herstellen des perfekten Kaffees. Und wir sitzen gerade, ich und meine Frau, angespannt eigentlich drüben am PC und schauen ESL-Turnieren in PUBG zu, was ja auch eine Freizeitbeschäftigung ist, die wir, glaube ich, mit eher wenig Leuten so insgesamt auf die Bevölkerung gezählt teilen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass das ja quasi immer schlimmer wird. Ja. Und es ist ja inzwischen nicht nur so, dass du bei dem einen großen ESL, also E-Sport-Turnier zugucken kannst, selbst wenn du dich in dieser Gruppe befindest, die affin für Computerspiele ist und sogar bereit ist, Menschen, die das mit sportlicher Ambition tun, anzuschauen, sondern inzwischen ist es ja so weit, du entscheidest dich für ein bestimmtes Spiel, was du besonders spannend findest, was du nerdest, und selbst in dieser Gruppe kannst du dich dann ja auf ein bestimmtes Team oder sogar eine bestimmte Person kaprizieren. Und da ist mir aufgefallen, Alter, das ist schon eine ganz schön krasse Atomisierung des Freizeitverhaltens. Mhm. Während man sich in den 90er Jahren noch sicher sein konnte, dass wenn am Samstag Wetten, dass gelaufen ist, dass du dich mit jedem Zweiten in Deutschland darüber unterhalten kannst, wenn du den an der Bushaltestelle triffst. Und zwar, ob der nun 15 oder 85 ist, was Thomas Gottschalk gerade getan hat, funktioniert das heute einfach nicht mehr. Mhm. Ich wäre schon nicht in der Lage, meinen Eltern auch nur zu erklären, was wir da gerade gesehen haben. Während wir hier auf diesen Podcast gewartet haben und drüben geguckt haben, wie sich Leute gegenseitig abschießen.
Ja.
Und das ist halt irgendwie auch schon ein Problem.
Ja, das stimmt. Ja.
Weil wir drei jetzt können uns da, glaube ich, problemlos drüber austauschen. Auch wenn wir da jetzt nur in unterschiedlichen Graden Affinität zu haben. Aber wir können zum Beispiel auch mit Andy jetzt über das Kaffee-Nörden sprechen und uns da durchaus auch reinfühlen und interessiert zuhören. Einfach, weil man so ein bisschen, weil man offen genug ist und auch in der Lage ist, da so ein bisschen Meta drüber zu sprechen. Andy saß ja auch gerade drüben, hatte keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, was wir da jetzt für ein Event gucken und warum wir so merkwürdige Worte benutzen. Aber du warst ja trotzdem irgendwie in der Lage, das auf einer Metaebene zu verpacken und die Faszination nachzuvollziehen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr vielen Leuten fehlt und dass es das echt schwer macht, sich irgendwie einfach mit anderen Menschen heutzutage noch an der Bushaltestelle über irgendwas zu unterhalten.
Das ist echt so, ja. Es ist unglaublich individualisiert. Also in jeder Facette eigentlich, ne? Also auch Musik irgendwie. Ich finde, es gibt so einen Haufen an Musik momentan und irgendwie seit Spotify höre ich so viel unterschiedliche Musik, von denen ich gar nicht mehr den Namen kenne oder sowas. Also ich weiß noch, früher war es noch so, dass du eine CD geholt hast, die von vorne bis hinten durchgehört.
Weil zehnmal hintereinander gehört.
Zehnmal, weil du ja nur diese CD hattest.
Und sie allen deinen Freunden gebrannt, dann war man auf einem Stand.
Ja.
Stimmt, wir haben ja eine ziemlich gute Basis an gemeinsamer Musik, die wir hören, ne? Und sowas. Ja, aber das ist echt so. Also ja, es ist schwierig, irgendwie immer ein Gesprächsthema zu finden. Man braucht irgendwie dann, maximal geht das so, dass man eine Serie hat, die man gerade gemeinsam guckt oder irgendwie sowas, ne? Aber
auch da ist der Markt jetzt ja durch die ganzen Streaming-Anbieter so zersiebt, dass man ja nie irgendwie sagt, oh, heute Abend um 20.15 Uhr läuft die geilste Serie, da wartet Deutschland seit Wochen drauf. So, jetzt läuft halt die geilste Serie immer bei Netflix zu jeder Uhrzeit. So, du kannst dieses irgendwie Mittwochmorgens zur Arbeit kommen und sagen, hey, hast du gestern das und das gesehen? Nee, habe ich schon vor 4 Wochen gesehen, weiß ich auch nicht mehr so richtig. Oder, genau. Oh, ist mir scheißegal, ich habe das und das bei Amazon geguckt. So, es ist halt alles viel zersprengter und alles viel professionalisierter, dass man irgendwie praktisch, man kann heutzutage kann man praktisch aus allem ein Hobby machen. Und das war, glaube ich, früher einfach nicht so vorgesehen. Sag ich mal, früher hast du halt gekegelt, du hast Fußball gespielt.
Ja.
So, und danach warst du irgendwie schon Vogel, wenn du eine Modelleisenbahn hattest. So, es gab nicht viel Möglichkeiten, irgendwie Hobbys zu haben, die irgendwie sozial verträglich und angesehen waren. Und heute ist es einfach völlig normal, dass du dich für alles interessieren kannst. Das ist völlig okay. Aber das führt halt zu dem Problem, dass du dich mit fast niemandem mehr über dein Hobby austauschen kannst, außer du bist halt im Internet in einem sehr speziellen Personenkreis, mit dem du dich dann sehr detailliert über deine Fragen und Erkenntnisse austauschen kannst.
Mhm. Aber ist das so, dass man dann vielleicht nicht mehr so lokal nach den Leuten sucht, sondern
ja,
mehr so übers Netz und da wären wir auch schon wieder in dem Bereich vielleicht Blase und Filterblase oder weiß ich was, ne?
Ja,
dass man da sich nur mit Leuten austauscht, die genau das Interesse pflegen wie man selber oder so, ja. Das ist irgendwie, ja.
Das ist eine Schwierigkeit, mit der man als Gesellschaft umgehen muss. Und ich glaube, dass das gerade für ältere Leute extrem schwierig ist, dass sich einfach nicht mehr mit jedem, wie man das in der Vergangenheit gewohnt gewesen ist, über irgendwas austauschen zu können. Ich habe ja gesagt, wir können das noch so einigermaßen, weil wir dieses Prinzip des sich in irgendwas reinnerdens nachvollziehen können.
Mhm.
Und es dann an irgendeinem Punkt auch egal wird, was jetzt exakt das Hobby oder die Spezialisierung oder die Vorliebe ist. Wir können uns da dann drüber austauschen und das nachvollziehen.
Mhm.
Aber wenn man das nicht kann, dann wird es, glaube ich, echt eng.
Das ist aber, glaube ich, wie du es eben schon gesagt hast, tatsächlich ein Generationending. Ich sehe das zum Beispiel bei meinen Großeltern, wenn ich irgendwie was erzähle, was ich irgendwie gemacht habe, so, dann kennen sie das nicht.
Mhm.
So, aber da hört die Geschichte dann noch auf. Sie kennen das nicht.
Mhm.
Fertig. Also da.
Und man müsste so absurd weit ausholen, um das irgendwie verständlich zu machen.
Aber auch, sag ich mal, die grundsätzliche Bereitschaft, sich in irgendwas Neues so reinzufuchsen, wie wir das sind, das ist einfach nicht, das ist nicht gegeben, weil die früher, sag mal, in der Zeit, in der sie geprägt wurden, einfach nicht die Möglichkeit hatten, sich in alles in dieser Detailtiefe einzufuchsen.
Mhm.
So, das ist halt eine komplett andere Sozialisierung des Wissens irgendwie, dass man jetzt praktisch alles lernen kann, ohne dass es auch nur einen Cent kostet. So, früher musstest du irgendwie eine teure Zeitschrift bestellen, die kam dann irgendwie Wochen später an. Dann musstest du irgendwie noch teures Werkzeug kaufen, musstest vielleicht noch einen Kurs machen. Das brauchst du ja heute alles überhaupt nicht mehr. Es ist so einfach geworden, Dinge zu können und so billig geworden, Dinge zu können.
Das ist echt so, ja.
Dass niemand jetzt mehr bei irgendeinem Thema vor verschlossener Tür stehen muss.
Nee. Mhm. Ist auch so meine Theorie. Also du kannst ja jeden Krempel einfach machen, wo du Lust drauf hast. Ich habe jetzt zum Beispiel Möbel einfach mal gebaut für unseren Balkon. Einfach so, ich hatte einfach Bock drauf, einfach Holz aus dem Baumarkt geholt, zusammengesägt und so und hat gehalten zum Raufsitzen und alles und war eigentlich ganz cool. Und ich glaube, so die ersten 80% oder 90% von vielen Dingen, die schafft man einfach. Die letzten 10% sind dann so die Professionalisierung oder so, dass es dann nochmal wirklich perfekt wird. Aber ja, man hat einfach eine schiere, unendliche Möglichkeit an Dingen, die man tun kann. Aber ich glaube, um jetzt nochmal weiter dran anzuknüpfen, ist auch ein bisschen so ein Fluch, glaube ich, so unserer Generation, oder? Ich kenne auch viele, habe schon gehört, dass die zum Beispiel gar keinen Bock haben auf Streaming, weil das denen zu anstrengend ist, so immer zu entscheiden, was gucke ich denn jetzt überhaupt?
Das ist auch schrecklich.
Die gucken jetzt wieder Fernsehen, so, weil die da wenigstens, da entscheidet jemand für die, du guckst jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, die Sendung, Germany's Next Topmodel oder irgendwie sowas Tolles. Ja, also, und man muss sich ja halt dauernd entscheiden, egal wo man ist, man hat so viele Produkte. Ich weiß noch, wie wir auf dem Festival waren in dem Lidl und es gab irgendwie nur einen O-Saft zum Beispiel und ein Stück Fleisch. Und irgendwie war das geil, so fand ich. Ich weiß nicht, so irgendwie unkomplizierter, ne?
Ein einfaches Leben.
Ja. Manchmal denke ich so, es könnte auch cool sein, wieder irgendwie nicht so, so eine heftige Auswahl zu haben und mehr so eine gemeinsame Basis einfach. Irgendwie
und das Schlimme ist ja jetzt, auch das kann ich absolut nachvollziehen und ich teile dieses Gefühl, ach, das wäre ja eigentlich ganz geil, wenn es irgendwie weniger gäbe. Und das Problem ist, dass das nicht, wie du gerade gesagt hast, dann wieder zur Gemeinschaft führt. Nein, das wird zu einer weiteren Nische führen von irgendwie Reduktionalisten oder so. Von Leuten, die dann Internetseiten wie The Cult of Less betreiben und genauso leben mit nur einer Sache von irgendwas und die ihren Besitz auf 1000 Dinge reduzieren. Und schon bist du wieder in der nächsten Nische, 99,9% der Bevölkerung nicht nachvollziehen können. Es ist halt so die Nischisierung von allem.
Ja.
Und ihr ahnt ja bestimmt, wo ich hin möchte. Ihr habt ja diesen Artikel auch gelesen. Ich frage mich halt, wie es möglich ist, noch vernünftig Gemeinschaft herzustellen, wenn man sich schon nicht mal mehr darüber Gemeinschaft herstellen kann, was man denn abends auf der Couch so treibt.
Mhm. Ja, stimmt.
Weil das ist ja bei allen, ich sag mal, relevanten Unterschieden in deiner politischen Einstellung oder was auch immer, ist das ja über weite Teile der gesamten Laufzeit der Menschheit eine Einheit gewesen, worauf man sich zurückziehen konnte. Ah, wir haben beide gestern Abend gesehen, wie Deutschland gespielt hat. Ah, wir haben gestern Abend beide gesehen, was Thomas Gottschalk gemacht hat.
Ja, also man müsste, denke ich mal, weniger im Internet unterwegs sein. Das würde die Sache, denke ich mal, schon erheblich nach vorne bringen. Denn schon alleine, wenn es jetzt auch nicht darum geht, irgendwie was anzuschauen, sei es irgendwie einen Film oder irgendwas anderes suchen, ist Internet ja trotzdem auch Wissen. Und früher hast du Wissen ja im Zweifelsfall vom Dorfältesten gekriegt. Wenn du nicht wusstest, wie stelle ich jetzt bei meiner Kreissäge dieses und jedes ein oder wie mache ich das am besten? Dann hast du irgendjemanden gefragt, der das konnte.
Ja.
So, dann hattest du mit dem schon mal ein Thema, über den du sprechen konntest. Und zwar über mehrere Phasen hinweg. Du hast mit ihm gesprochen, wie geht das? Er hat es dir erklärt. So, du hast es gemacht, dann erzählst ihm, wie es war. So, und daraus ergibt sich dann ein Gespräch, sag ich mal, oder auch eine Beziehung, sag ich mal, die auf dieser einen kleinen Sache beruht. Und dann hat man irgendwie das große Thema Handwerken. So, und heute, ja, wie geht denn das mit der Kreissäge? YouTube-Kreissäge, so, und dann guckst du ein Video an, so, Frage geklärt. Und du hast mit keinem Menschen gesprochen.
Also man kann es auch weiterführen, eigentlich, ne? Mit irgendwie Navigation zum Beispiel auch. Du gehst in eine neue Stadt.
Ja.
Und damals musste ich halt durchfragen, so, ey, welches Café ist hier toll oder wo geht's hier lang oder so, ne? Und das brauchst du alles inzwischen.
Heute guckst du einfach bei Yelp.
Und später irgendwann kommt dieser Google-Assistent und dann reserviert er noch bei dir für dich da irgendwie im Restaurant oder so. Dann hast du bald irgendwie gar keinen Kontakt mehr. Und musst sowieso nicht mehr raus, weil du dir sowieso deine Waren gar nicht mehr im Einzelhandel kaufst, sondern irgendwie bestellst bei Amazon, was ja auch immer mehr wird. Also es ist einfach so, dass die Leute irgendwie tendenziell mehr Lust haben, individueller zu leben und mehr autark oder so, wie soll man sagen, oder? Ich glaube, es ist so der Trend. Ja, das macht es halt nicht einfacher mit der gemeinschaftlichen Basis. Ich finde, man muss sehr, sehr flexibel sein heutzutage. Irgendwie, wenn man mit anderen Leuten zusammenkommt, muss man irgendwie halt, ja, sehr, sehr gut so sich reinfühlen können, was der andere für Interessen hat oder reinhören können und da irgendwie auch, ja, breit mit seinem Wissen gestreut sein, finde ich, damit man noch irgendwo anecken kann manchmal, ne? Oder?
Da habe ich auch letztens auf Reddit eine ganz interessante Frage zu gelesen. Da ging es auch darum, da hat jemand gefragt, Leute, ich bin jetzt Mitte 20, wie finde ich eigentlich Freunde? So, ja, wie findet man Freunde mit Mitte 20? Die Zeit des Freundeschließens findet bei uns ja, sag ich mal, irgendwo im Grundschulalter statt. So, und dann den Kreis an Leuten behält man ja eigentlich so in irgendeiner Form bei, über die Schulzeit zumindest. Dann hat man vielleicht nochmal irgendwie die Ausbildung, wo man nochmal halt mit neuen Leuten konfrontiert ist und dann bis in der Arbeitswelt. Und dann? Dann kommst du schwierig in Berührung mit neuen Menschen. Und wenn du jetzt auch eigentlich gar keine Themen mehr hast, mit denen du dich über die oder mit denen du mit denen sprechen kannst, wird das natürlich immer schwieriger.
Das stimmt. Und wie, ich habe nur gerade an die Schulzeit gedacht, wie unglaublich einfach das dann noch
war. Ja, das war total einfach.
Du hast immer denselben Lehrer gehabt,
ja.
Du konntest immer rüberlästern. So. Also ein Gesprächsthema hatte man immer, ne?
Das ist so die Definition von gemeinsamer Basis, weil man halt quasi exakt das gleiche Leben geführt hat, zumindest die Vormittage des Tages.
Ja, genau. Ja.
Und ich finde das merkwürdig, mir jetzt vorzustellen, weil ich jetzt eigentlich intuitiv denke, Alter, da musst du doch in 10 Minuten mit durch sein, weil ihr alle immer das Gleiche erlebt. Aber offensichtlich kann man sich endlos darüber austauschen, das Gleiche zu erleben. Es ist viel einfacher, als wie ich eigentlich so von meinem Mindset her jetzt annehmen würde, es ist viel einfacher, sich über das gleiche Leben auszutauschen, als über unterschiedlich, obwohl das viel spannender sein müsste.
Ja, das stimmt. Der gleiche Feind.
Ja, wie findet man mit Mitte 20 denn Freunde?
Also
belegt einen VHS-Kurs für egal was, triffst zumindest Leute mit dem gleichen Interesse.
Also ich kenne, ja. Also
wäre jetzt so eine Idee von mir gewesen.
Also ich habe ja letztens gerade an der VHS einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Da habe ich jetzt keinen neuen Freund gefunden.
Das ist vielleicht zu allgemein. Das muss ja schon so ein bisschen Special Interest sein, worüber man sich dann auch wirklich noch austauschen möchte.
Ja.
Also wenn du jetzt vielleicht Gitarre lernen möchtest, ist es, glaube ich, was anderes.
Ich denke auch gerade darüber nach, wie viele neue Freunde ich jetzt seit Verlassen meiner Schulzeit irgendwie gemacht habe. Mhm. Und das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 4. Mhm. Und das ist jetzt wirklich nicht besonders viel.
Du hast 4 neue Freunde kennengelernt, so viele habe ich insgesamt nicht.
Ja, ich kenne das ja durchs Studieren. Ich bin ja nach Braunschweig gezogen und dann erstmal.
Du bist ja praktisch noch in der Schule.
Nee, jetzt ja nicht mehr. Aber das war irgendwie auch ein spannendes Erlebnis, weil auf einmal bist du komplett weg von deinen Freunden, von allen und fängst einfach komplett von vorne an. Ich kenne keine Socke da, also mich kannte keine Socke.
Ja.
Wie das eigentlich so ist, irgendwie, das ist total merkwürdig. Es ist super schwierig, erstmal Leute kennenzulernen, wenn man echt gar keinen hat, eigentlich erstmal. Weil ich glaube auch viele Leute nehmen einen viel positiver auf, wenn du über irgendjemanden irgendwo reinkommst in einen Freundeskreis. Weil dann kriegst du schon so einen Credit an Vertrauen quasi. Weil die denken so, ey, der ist über den hier reingekommen, der muss ja cool sein irgendwie, ne?
Ja.
Aber du musst ja erstmal was echt aufbauen. So. Also, ja, und ich glaube, ich finde über Vereine, was du schon meintest, ist es echt super eigentlich. Das funktioniert meistens. Und zum Beispiel auch Tanzen würde ich jetzt empfehlen. Besonders wenn man noch irgendwie auf Partnersuche ist oder sowas. Das funktioniert immer.
Tanzen oder Tinder, die großen 2 T's.
Genau. Ja, oder sonst, ja, keine Ahnung. Musik machen vielleicht. Ist auch, Musik machen verbindet. Da muss man auch gar nicht reden. So. da muss man nicht ein gemeinsames Thema suchen oder so, sondern ja, ich finde, das geht immer über alle Grenzen hinweg. Man macht zusammen Musik und irgendwie ist es dann, verbindet einen das schon irgendwie.
Also ich finde, oder beziehungsweise die neuen Freunde oder Kumpels, die ich jetzt in den letzten Jahren gefunden habe, die kamen auch alle über schon bestehende Freunde irgendwie in den Freundeskreis. Und dass ich jetzt irgendwie neu jemanden kennenlernen würde, kann ich mir jetzt so auch noch gar nicht vorstellen, weil ich auch irgendwie gar nicht
rein
wüsste,
in
was
der Praxis, ne?
wie das denn zustande kommen würde. Ich bin jetzt mit jemandem, keine Ahnung, ich fange jetzt mit Fußball an. So, dann spiele ich mit jemandem. So, Was mache ich denn dann? Frage ich dann, ey, hast du mal Lust, ein Bier trinken zu gehen oder wollen wir mal ins Kino gehen? Das ist total komisch, da irgendwie diesen Schritt zu machen, obwohl das ja vor Jahren, sag ich mal, als wir in der Grundschule waren, ey, willst du mir kommen PlayStation spielen? War das völlig normal. So, aber jetzt irgendwie diesen Schritt zu machen, jetzt noch einen komplett Fremden anzufreunden, also da hätte ich jetzt, glaube ich, wirklich Hemmung. Also das muss ich wirklich sagen, weil ich das Gefühl habe, das kommt mega komisch rüber.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht, dass das super creepy wirkt. Sächlich.
Ja. Ey, hast du Lust, bei mir ein bisschen PlayStation zu spielen?
Obwohl die Wahrscheinlichkeit ja nicht so gering ist, dass wenn die Person zumindest in deinem Alter ist, sie eine Affinität zur PlayStation haben wird. Das ist ja nun mal irgendwie Standard. Trotzdem fühlt sich das merkwürdig an, wenn ich es mir nur vorstelle.
Ja, zumal ich auch dann sag mal, ein Problem damit habe, weil ich ja so noch gar nicht weiß, wie der drauf ist. Und nachher stellt sich raus, dann ist er bei mir und ich finde den total scheiße. Weißt du, dann hast du den irgendwie an der Backe, so, dann musst du ihn auch irgendwie loswerden. Also das finde ich alles irgendwie schwierig. Also klar kann man sagen, ey, irgendwie, oder sich einfach nicht mehr melden und sagen, man ist irgendwie
aber mit
nach
diesen
Ecuador gezogen.
Du hast voll recht mit diesem Loswerden, das ist echt so ein Mega-Thema, also für mich zumindest. Was mich auch manchmal abhält, auch mit Fremden einfach mal zu quatschen oder sowas. Immer dieses, wenn ich wüsste, wie ich da wieder rauskomme, überhaupt nicht gefällt. Ich glaube, wenn ich dafür einen Plan hätte, dann würde ich viel öfter mal Fremde ansprechen oder mit denen was machen. Aber irgendwie, also ich bin da echt kein Meister drin. Ich hänge dann mit denen und dann rede ich bis zur Unendlichkeit und denke so, oh nein.
Ja, ich will also das gar nicht. Das Problem hat zum Beispiel meine Freundin auch, die hat auch einen, die pendelt immer von Delmenhorst nach Hamburg und hat dann auch irgendwann mal im Zug jemanden kennengelernt, der irgendwie Anwalt ist und die fahren irgendwie immer zur ähnlichen Uhrzeit und dann quatschen sie halt immer. Und jetzt ist es halt so, dass er sie immer voll quatscht, aber sie das nicht so richtig beenden kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Ich bin dann noch verhältnismäßig schmerzbefreit, weil mir die meisten Leute auch einfach egal sind. Aber für Leute, die so sehr
sehr empathisch sind und sehr irgendwie darauf bedacht sind, wie andere Leute sie wahrnehmen, ist das, glaube ich, wirklich ein unheimliches Problem zu sagen, ey, komm, lass mich einfach mal bitte gehen, ich habe jetzt wirklich keinen Bock zu quatschen. So, das ist dann, glaube ich, schon wirklich ein Problem.
Ja, auf jeden Fall.
Und bei Leuten, die man schon lange kennt, kann man sagen, so, wir waren zwar heute verabredet, aber ich habe einfach irgendwie keinen Bock. So, das kann man dann sagen. Und dann
aber ich finde, das kann man tatsächlich auch nur bei wenigen.
Ja, klar. Bei allen in diesem Raum können die sagen, ich hab heute ja. keinen Bock. Mhm. Einfach, weil ich heute keinen Bock habe.
Ja.
Und dann ist auch keiner böse, weil alle verstehen das.
Ja.
Klar, das ist natürlich ein noch ausgewählterer Kreis an Menschen.
Sehr oft vorgekommen, dass ich dir geschrieben habe, ich hatte einen anstrengenden Tag und bla und komme jetzt erst aus dem Büro, aber eigentlich habe ich noch keinen Bock.
Ja, aber auch so die Situation auf einer Party irgendwie. Ihr seht da jemanden, ihr quatscht mit dem und dann habt ihr aber keine Lust mehr auf das Gespräch. Also was macht ihr dann da eigentlich? So, was ist eure Taktik, dann wieder da rauszukommen, wenn das...
Langsam immer passiver werden oder jemanden Drittes hinzuholen, den die beiden quasi in ein Gespräch verwickeln und dann einfach gehen. Kennt ihr dieses GIF von Humor, wie er so langsam
in den Busch verschwindet?
Genauso muss das passieren.
Ja, aber was ist, wenn kein anderer kommt, der euch erlöst gerade? Ist gerade irgendwie eine Party, ist ja ganz neu und dann quatscht er mit jemandem.
Ja, dann musst du halt kurz auf Klo.
Ja. Genau, okay. Du musst kurz auf Klo und machst dann einen polnischen.
Ja. Oder ein Bier holen, das geht, glaube ich, auch immer, ne?
Ja.
Ja, stimmt.
So diese Standarddinger.
Oder einfach sagen, oh, Moment, da hinten, da muss ich mal kurz Hallo sagen. Da war zwar gar keiner, aber du gehst einfach weg.
Okay. Ja, Lars hat's raus.
Ja, auf jeden Fall. Ich merke das.
Was garantiert, ich weiß nicht, ob das für den 25-jährigen Reddit-User, von dem du sprachst, die Lösung ist, aber was garantiert zu mehr sozialen Kontakten führt, ist ein Kind in die Welt setzen.
Ja, aber das bringt ja auch wieder neue Probleme mit sich. Weil
ja, selbstverständlich. Vor denen stehe ich ja gerade und blicke mit großer Angst in die Zukunft und in die potenziellen Gesichter der Menschen, die ich da alle kennenlernen werde, die ich gar nicht kennenlernen will.
Ja, da wirst du ja mit Leuten konfrontiert, mit denen du sonst im Leben nichts zu tun gehabt hättest. Und es wahrscheinlich auch besser gewesen wäre, wenn es so geblieben wäre.
Mhm.
Oder auch, sag mal, wenn deine Kinder sich dann Freunde aussuchen, die dann beschissene Eltern haben, die einfach irgendwie Arschlöcher sind oder das Kind ist auch ein Arschloch, aber dein Kind mag das irgendwie. Das ist ja dann, du bist ja irgendwie damit verheiratet, das einfach dann zu machen.
Also ich bin da wirklich extrem gespannt darauf, wie das so sein wird.
Ja,
das wird ja früh losgehen, wenn du das erste Mal auf einem Spielplatz stehst und deinem Minimenschen dabei zuschaust, wie er anderen Minimenschen mit, weiß ich nicht, Sand bewirft oder so.
Mhm.
Und dich dann mit den Eltern über das Sozialverhalten deiner Kinder austauschst.
Mhm.
Das wird ganz schlimm, ich weiß es.
Ja.
Ich bin ja eh schon nicht der sozialste Mensch unter der Sonne. Und dann bin ich auch insgesamt noch sehr picky, was allgemein Sprache und Ausdrucksweise betrifft. Und tue Leute dann extrem schnell in Schubladen, wenn die sich nicht so ausdrücken, wie ich das jetzt für angemessen halte, von Sprache her.
Mhm.
Es wird ganz schlimm.
Mein Minimensch ist gerade so in der Sandphase. Er wirft momentan jeden mit Sand.
Da bin ich echt krass gespannt drauf. Ja. Apropos krass gespannt, willst du uns noch eins aufmachen?
Ja, ich habe auch.
Wir gehen so auf die ganze Zeit dran gedacht,
aber ich wollte jetzt niemanden mit einem Bier unterbrechen.
Also, sofern Andy jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges dazu beizutragen hat, trinken wir doch das nächste Bier. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir das schon mal hatten.
Das hatten wir noch nicht.
Ja!
Es kommt von der Rügener Inselbrauerei, glaube ich, die Biermanufaktur
Number One
seit Stunde Null.
Mhm.
Mit dem Bier Strandgut Raucheiche. Ein seltenes Bier mit 5,6%.
Quatsch, das habe ich auch letztens getrunken. Also ein ähnliches. Haben wir auch gekauft. In einer 0,75 Liter Flasche. Das war.
Ja, die gibt es auch in groß.
Ach,
ja.
Das war Hammer. Ja.
Die machen sehr inkonsistente Biere. Es gibt Biere, die schmecken sehr, sehr geil. Und es gibt Biere, die schmecken unfassbar scheiße.
Echt?
Ja, also wirklich unfassbar scheiße.
Oh Gott, jetzt bin ich gespannt.
Also ich glaube, wir haben den Bieren dieser Manufaktur, und das sind ja echt viele, die man gerade hier bei uns im Umkreis bekommt, aus irgendeinem Grund.
Ja.
Scheinbar haben die sich ja bei allen Discountern, die es in Delmenhorst gibt, eingekauft.
Mhm.
Auf jeden Fall haben wir diesen Bieren, glaube ich, schon alle Punkte von 1 bis 8, von 0 bis 8 gegeben.
Ja. Okay. Ja. Die haben auch, wie immer, keinen Klappentext, kein emotionales Gequatsche, das ist einfach ein Bier.
Wozu würde es gut passen?
Es würde gut passen, der Genussanlass wäre eine Bierverkostung.
Oh, wenn sie das da drauf schreiben, dann bedeutet das eigentlich schon, dass dieses Bier zu nichts gut ist.
Ja.
Dass das nicht besonders rund schmeckt, aber irgendwie interessant.
den Bierstil finde ich auch sehr interessant. Eigenkreation Inselbrauerei. Wir wissen auch nicht so genau, was es ist und wie ist es da was ins Fass gefallen.
Also die haben ja wirklich viele Biere und ich habe diese Vermutung schon mal geäußert. Ich glaube, diese weiteren Biere entstehen einfach so im Sinne der Portfolio-Diversifikation, dadurch, dass sie einen Teil von dem und einen Teil von dem nehmen und das dann einfach nochmal 4 Wochen stehen lassen. Also ich glaube, dass Eigenkreation echt ein sehr, sehr hohes Wort ist für viele der Biere, die wir da bisher getrunken haben.
Die internationale Bierkategorie ist Wood-Aged Beer.
Auch das haben sie sich ausgedacht, einfach nur für dieses Bier, ich weiß es.
Und die Genusskombination, es passt praktisch zu allem, nämlich hier steht, zu geräuchertem Fisch, Schwein, Rind und Wild.
Selbstverständlich.
Nur zu Geflügel.
Und Gemüse, auf gar keinen Fall Gemüse dazu essen.
Ja, sowieso nicht.
Ja, Wahnsinn.
Dann wird das instant ranzig.
Ich bin jetzt unheimlich gespannt, weil man, wie gesagt, das ist wirklich wie russisches Roulette.
Ich finde, wir sollten das auf einem Salatblatt servieren. Das klang jetzt nicht so spektakulär beim Öffnen wie das Bier von eben.
Ja, die Biergläser müssten mal wieder den Weg zu mir finden.
Mhm. So, ich reiche das jetzt einfach mal elegant hier rum, einmal durch den gesamten Raum.
Ja.
Lars schenkt ein und stellt sich dabei viel, viel weniger trottelig als beim ersten Bier an. Oder das Bier ist einfach viel, viel weniger unangenehm schäumig. Bitteschön.
Danke.
Hui.
Ist auf jeden Fall rötlicher, oder? Was meint ihr?
Oh, es ist.
Ich würde sagen, die Farbe verspricht ein gutes Bier, aber auch das empfinde ich als relativ trüb. Also das Gülden, ist ja quasi Schlamm.
Gülden.
Ich halte das hier mal gegens Licht. Das ist auch das könnte guten Weizen sein.
Warte mal einen kurzen Moment. Es wird klar.
Es setzt sich.
Ja.
Oh. Es ist sehr interessant.
Bernsteinfarben, würde ich sagen, ist es.
Ja, doch. Ich rieche schon mal dran.
Es riecht nicht besonders aufregend.
Das riecht nach einem Brett, finde ich.
Lange hat das im Fass gelagert? Stand das da?
Nein. Oh. Nein, da steht nichts.
Es riecht ziemlich in your face, aber nicht auf eine angenehme Art und Weise, finde ich.
Ich finde, es riecht relativ wenig.
Ja, finde ich auch. So. Aber riecht da kaum was, ne?
Sind eure Nasen kaputt?
Anscheinend.
Ja, vielleicht.
Also, es ist nicht viel von diesem Geruch da, aber der Geruch an sich ist jetzt für mich kein Geruch, den ich mit einem wohlschmeckenden Bier assoziieren würde. Da kommt jetzt nichts an Frucht oder so. Das ist einfach irgendwas Herbes, Brettiges. Und das ist ja auch offensichtlich in irgendeiner Art Fass geeicht, also, wollte ich gerade sagen, gereift.
Ich finde, es riecht ein bisschen nach irgendwie so ein bisschen Whisky.
Ich muss mal ein bisschen in der Nase bohren. Mäßig. Vielleicht muss ich den nochmal freimachen. Vielleicht rieche ich einfach nur meine Popel.
also ich finde, man riecht zumindest so holzig. Das kommt durch. Ich habe erst gedacht, es ist Whisky, aber Whisky, der riecht ja meistens eher nach dem Holz. So, und da muss ich sagen.
Es könnte was Holziges sein, ja.
Der Holzanteil ist
zumindest da. Jetzt, wo man es gelesen hat, ne?
Mhm. Ja.
Gut, dann lass uns doch mal anstoßen.
Cheers. Ja. Cheers. Sehr schön. Es schmeckt wesentlich. Es schmeckt ganz anders, als es riecht. Also.
Auch das finde ich überhaupt
nicht. Also meiner Meinung nach dem geschuldet, dass es sowieso relativ wenig riecht.
Schmeckt auch das Holz drin? Schmeckt auch Holz.
Ich bin mir gerade noch gar nicht sicher, was ich da überhaupt schmecke. Aber ja, doch. Ich bin beim Holz. Es schmeckt auch wie ein Whisky.
Ja, ja, genau. Wegen der Holznote halt, ne? Ja. Mhm. Finde ich auch.
Es ist. Im Abgang es ist es rauchig. Häufig.
Ja, ja. Mhm. Und ich finde, es ist sogar ein bisschen nussig.
Nussig ist auch ein Adjektiv, was wir ja noch nicht rausgekramt haben für ein Bier, oder?
Ja, aber also das was gerade da im Abgang so übrig geblieben ist, da war das erste Wort, was mir eingefallen ist, irgendwie nussig. Obwohl ich dieses Wort noch nie benutzt habe und mir auch nicht so ganz sicher bin, was das eigentlich bedeutet, finde ich, ist nussig so eigentlich ein passendes Wort.
Findet ihr auch, es brennt mehr so jetzt so oben, also so im Rachenbereich vielleicht so ein bisschen? Oder es brennt auf jeden Fall nicht mehr so an der Seite der Zunge wie vorne. Nee,
es brennt im Hals eigentlich schon fast, würde ich jetzt sagen. Ich finde es aber sowieso bemerkenswert, dass dieses Bier durchaus brennt.
Mhm. Ja.
Also es brennt ja wirklich nicht wie das andere Bier, irgendwie Säure hatte, das brennt eher wie eine Spirituose brennt.
Und das, obwohl es deutlich weniger Prozente hat.
Ja.
Trotzdem würde ich sagen, um mal eine unserer Lieblingsbeschreibungen hier wieder zu bemühen, es ist ein eher mittellautes Bier. Der Geschmack an sich ist sehr dicht, aber er ist nicht so laut. Also es ist nicht so viel Geschmack da. Das, was da ist, ist aber sehr dicht.
Ja, und sehr definiert.
Mhm.
Aber man wird jetzt nicht vom Geschmacksbus überfahren. Also das ist schon völlig richtig. Also ich finde, das ist durchaus ein spannendes Bier. Und das würde ich auch nochmal trinken.
Tatsächlich?
Ja.
Ich würde das noch weniger nochmal kaufen als das andere. Mir hat das andere Bier jetzt einfach nur ins Blaue hinaus ohne Begründung besser gefallen.
Mhm.
Aber interessant ist es eindeutig, ja.
Also mir schmeckt es auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es nicht so angenehm.
Mhm.
Hat auch vielleicht ein bisschen zu viel Kohlensäure oder was? Oder ja, ich weiß nicht. Also ja. Wie man hört. Ja, es ist irgendwie, ich finde es kein angenehmes Bier einfach. Das ist irgendwie, ja, kein leichter Genuss irgendwie.
Also es ist kein Bier, was ich kaufen würde. Ich würde es aber auch trinken, wenn es irgendwo stünde. Und ich glaube, das ist auch kein so ein Saufbier, wovon du jetzt fünf hintereinander
trinkst. Auf gar keinen Fall.
Das ist jetzt eher so ein Genussbier, was man irgendwie zu einem bestimmten Anlass trinkt.
Ja, wie zum Beispiel jeder Sorte Fleisch oder einer Bierverkostung.
Ja, genau. Genau. Also das Bier ist so ein bisschen eine Tech-Demo, sag ich mal.
Ja, aber für was? Interessante Geschmäcker in Bier hineinbringt?
Ja.
Ja, man muss sie offensichtlich in rauchige Fässer tun und darin vor sich hin gammeln lassen.
Also das ist jetzt auch so, finde ich, das erste Mal, dass man zumindest so eine recht definierte Rauchnote hat.
Mhm.
Oder holzrauchige Note.
Ja.
Das war jetzt eine Premiere, oder?
Also ich erinnere mich daran, Biere getrunken zu haben, die ähnlich schmecken. Aber nicht, ja, in der Definiertheit, das stimmt, ja.
Mhm.
Schmeckt wie so ein normales Bier mit ein bisschen Whisky gemischt irgendwie.
Ja, also, stimmt.
Das ist so mein Geschmackseindruck.
Ja, als...
Das ist die vulgäre Beschreibung.
Ja.
Ja.
Ja, als...
Aber irgendwie...
Hättest du danach so auf einen Liter nochmal so fünf kurze...
Ja, yeah, genau sowas.
Jim Beam reingeworfen.
Ja.
Tja. Aber ich finde es zumindest spannend.
Was sagst du? Bewertung?
Ich würde ihm auch eine 6 geben. Schon allein für die Idee.
Hm.
Und dass es nicht ekelhaft ist.
Mir würde es eine 4,5 geben.
Mhm. Und Flo gibt dem Ganzen, ich würde schätzen, eine 3.
Nee, also eine 3 finde ich ist schon entweder ein Bier, was so zum Sterben langweilig ist und dabei nicht besonders gut schmeckt, dass man es echt sofort wieder vergisst. Oder halt ein Bier, was einfach nicht besonders gut schmeckt. Und ich finde, es schmeckt akzeptabel gut, ich würde ihm eine 4 geben.
Okay, treffen uns also bei einer 5.
Mhm. Was hatten wir davor? Wo haben wir uns da getroffen? Auch
bei einer 5?
Ja. Okay. 2 Fünferbiere. Wir haben mal gespannt, wie unser Standardbier nachher abschneidet.
Mm. Es ist köstlich.
Oh, wir haben es auch beide einfach jetzt runtergeschüttet, während Andy entweder noch im Kämpfen oder Genießen ist. Ja. Man weiß es nicht so genau.
Das Gesicht sagt Kämpfen.
Vorsicht, versuch dich nicht zu übergeben. Du stehst neben meiner Mikrofonsammlung.
Okay, immer nach links übergeben, alles klar.
Sehr gut.
Ja.
Wollen wir, nachdem wir das ja am Anfang schon irgendwie ein bisschen ungelenk angekündigt haben, mal in das einsteigen, was meine Hausaufgabe gewesen ist?
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt elegant anmoderiert. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass vielleicht noch der ein oder andere Artikel von euch mit in dieses Dokument fällt, der Transparenz wegen. Wir haben, ich würde jetzt gerne sagen, schon immer, ich habe zumindest geplant, immer ein Dokument zu haben, in das Lars und ich dann eintragen können, dass wir irgendwelche Artikel, Bücher, Papers oder sonst was gelesen haben und den anderen bitten, da eben auch mal reinzuschauen, damit man dann eine gemeinsame Basis hat, um drüber zu sprechen.
Ja.
Das sind jetzt bei mir relativ viele gewesen, aber ich würde mich auf den einen Artikel kaprizieren wollen, der sehr lang gewesen ist, aufgrund der Tatsache, dass er sehr lang gewesen ist.
Ja, also zum Verständnis, man hat bei diesem Artikel und ungefähr ein halbes Buch gelesen.
Ja.
Also das ist wirklich einer der längsten Artikel, die ich so im Internet rumliegen.
Artikel ist auch immer so ein ungelenkes Wort für irgendeine Art von Publikation, die man auf meiner Internetseite liest. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was es ansonsten ist. Vielleicht ein Essay?
Ja, das ist schwierig, ne? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Da habe ich in Deutsch mal vor. Nee.
Wir stellen also fest, dass ein Herr namens Konstantin Seibt auf der Seite republik.ch ein längliches Etwas publiziert hat, was ein bisschen versucht zu erklären, warum die Gräben in den westlichen Gesellschaften so tief geworden sind, wie sie sind.
Mhm.
Kann man das vorwegschicken und gibt damit einigermaßen so die Quintessenz wieder?
Mhm.
Ja, doch eigentlich schon, ja. Es ist sehr fundamental, wo er darauf eingeht, finde ich so. Oder sehr, sehr grundlegende Dinge. Würde ich sagen, nicht so wirklich im Detail irgendwie geguckt, sondern er hat versucht, da irgendwie die Quintessenz.
Und was man sagen muss, dass man Konstantin Seibt vermutlich zu viel Credit geben würde, wenn man jetzt behauptet, er hätte dieses Thema für uns aufbereitet. Er hat halt zusammengetragen. Er hat Erkenntnisse von Neuroforschern zusammengetragen und stützt sich halt sehr viel auf hier das Magnum Opus von Daniel Kahneman, Slow Thinking, Fast Thinking.
Mhm.
Und wie steigt man da jetzt elegant ein? Also ich hatte ganz oft beim Lesen dieses Textes den Mund offen stehen und gedacht, Alter, ja, warum habe ich das noch nie gelesen? Und das ist eine sehr interessante Erkenntnis.
Mhm.
Ja, aber ich finde man, ich weiß nicht, also ich fand...
Wie nähert man sich dem jetzt irgendwie diskursiv?
Ja, also das ist wirklich ein Brecher, dieser Artikel. Das ist auch so ein riesiger Rundumschlag in Richtung, wie überhaupt eine Gesellschaft funktioniert und wie sie funktionieren kann und warum sie nicht so funktionieren kann, wie man sich das vorstellt.
Mhm. Vielleicht schicken wir es vorweg, das ist so, weil wir alle Idioten sind. Dieser Artikel trägt die Überschrift Demokratie unter Irrationalen und verbringt auch ungefähr die Hälfte seiner Lauf- und Lesezeit damit zu erklären, auf welche Art und Weise wir alle irrational sind.
Ja.
Und stützt sich da, wie gesagt, sehr stark auf Daniel Kahneman, der ja dieses in seinem Buch dieses Bild aufgemacht hat. Es gäbe zwei Denksysteme bei uns, einmal das schnelle Denken und einmal das langsame Denken. Mhm. Und da wir ja alle als moderne, aufgeklärte Menschen denken, dass wir und unsere Vernunft der Herr im Hause wären, und so das Affektgesteuerte unter Kontrolle hätten, da wird man an dieser Stelle sehr, sehr stark entzaubert. Ich habe leider Kahneman nie gelesen. Ich habe mal einen Podcast über das Buch gehört, über schnelles Denken, langsames Denken, aber das ist auch schon ein bisschen her. Weshalb wir das jetzt hier, glaube ich, auch maximal irgendwie unelegant paraphrasieren können. Es geht aber darum, dass wir absolut nicht Herr im Hause sind, zumindest nicht mit unserer Vernunft, sondern dass wir das Allermeiste mit dem schnellen Denken entscheiden, was intuitives Denken ist, was sich nicht auf Fakten stützt, sondern auf Gefühle und Erfahrungen. Und dass wir die Vernunft dann maximal noch nutzen, um nachher zu rechtfertigen und zu erklären, was wir denn da getan und gedacht haben.
Ja. Genau, und das schnelle Denken ist halt irgendwie, verbraucht wenig Energie, ist halt super bequem, angenehm. Ja, aber ich finde, das beobachtet man immer in seinem Leben. Also ich finde, das habe ich total gelernt, finde ich, dass wenn man auch mit Leuten irgendwie schwierige Themen anschneidet oder diskutiert, dass man da super Probleme hat oder man im Kopf behalten muss, dass die andere Person da überhaupt irgendwie reinkommt in das Thema oder das überhaupt begreift, weil eine andere Person versucht immer in ein eigenes Muster reinzukommen, was sie gerade parat hat. Irgendwie ist das alles so, als wären so Strukturen im Kopf vorgefertigt und die feuern dann immer gerne. Mhm. Und dann, man versucht das immer so zu verstehen, wie es am meisten Sinn gerade für einen macht. Und dann, und irgendwie das, dann meldet das Gehirn zurück, so, ja, so ist es dann wahrscheinlich, jetzt habe ich das so verstanden, macht irgendwie Sinn, ist
absolut
in sich geschlossen.
Flüssig, es sind die Chemtrails.
Ja, so ungefähr, das hat er gerade gesagt. Oder du, ich habe das manchmal, also, weißt du, mit manchen Personen rede, es fällt irgendwie ein Stichwort von mir, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat, was ich gesagt habe, aber dann die Person, das triggert irgendwie so eine geschlossene Kette an irgendeiner Geschichte und dann denkt sie, ich habe darüber geredet oder das wird es dann sein. Und ich kenne das halt auch aus meinem Leben, dass es super schwierig ist, manchen Dingen, besonders komplexe Dingen, da Leute reinzubringen. Und ich habe da auch schon eine eigene Strategie irgendwie entwickelt. Also wenn es wirklich mega kompliziert wird, dann versuche ich die Person immer einen gewissen Schüben da reinzuarbeiten irgendwie. Also ich versuche da nicht immer alles auf einmal zu wuppen, sondern ich versuche es täglich irgendwie mit ihr darüber zu reden oder sie einzuführen. Und ich finde, dass Besonders, wenn man auch mal eine Nacht dazwischen lässt, was auch total komisch ist. Aber
Andy sperrt gerne Leute bei sich im Keller ein und versucht ihnen dann jeden Tag ein bisschen mehr über Quadrocopter beizubringen.
Ja, nee, aber ich kenne das halt auch aus meiner Arbeitswelt halt. Also manchmal ist es halt so, dass die Leute das nicht irgendwie annehmen können.
Der stete Tropfen hüllt den Stein.
Ja, genau. Und manchmal ist es dann so, dass dann irgendwie das bei der Person irgendwann Klick macht. Und dann hatte ich das auch schon gehabt, dass sie dann denkt, das wäre ihre eigene Idee gewesen oder sowas. Keine Ahnung, ist man.
Was ja an sich ein super Beispiel ist dafür, wie man dann mit dem langsamen Denken quasi das schnelle Denken rechtfertigt. Man akzeptiert diese Idee gefühlsmäßig, also quasi mit dem schnellen Denken, und schaltet dann aber schnell noch den Verstand dazwischen, der dann sagt, ach, da bin ich selbst drauf gekommen.
Ja, genau.
Ja.
Das ist echt witzig irgendwie.
Ja, es ist halt auch immer eine Frage, wie wird die Information, wie wird sie überbracht?
Mhm.
Zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf der Arbeit mit meinem Chef irgendwas diskutiere und der Meinung bin, dass das absoluter Bullshit ist, was er gerade glaubt, dann und wir über Möglichkeiten sprechen, wie man etwas sagen kann, und der irgendwas vorschlägt, wo aber ein offensichtliches Manko ist, dann kannst du halt nicht sagen, nee, das geht nicht, weil X.
Mhm.
So, dann musst du es halt dann irgendwie anders verpacken. Du musst dann halt nicht sagen, ja, das würde gehen, wenn nicht X wäre. So, weißt du, immer so ein bisschen, ein bisschen Zucker hinwerfen und dann sagen, ja, doch.
Ja, genau, weil sonst gehen die so in diese Abwehrhaltung und konzentrieren sich gar nicht mehr darauf, sondern dann ist wieder der Fokus darauf, so, argumentiere ich dagegen? Wie gebe ich da irgendwie Gegenwind quasi?
Ne?
Da hast du echt recht, ja.
Die Schotten runter und dann ist nur noch so der Verteidigungsmodus.
Genau, das kann man sich so vorstellen.
Ordentlich durchbeleidigt.
Genau, wie wenn jemanden versucht, kann man sich so vorstellen, wie wenn jemand versucht, einen Weg lang zu fahren und du schiebst ihn doch noch ein bisschen von hinten an, aber so leicht mit einer Kurve in die andere Richtung, so, ne?
Ja.
Und du versuchst ihn nicht auszubremsen oder sowas, ja. Ich verstehe das auch, ja.
Kommunikation, so wichtig.
Ja.
Ja, man kennt das ja.
Und so manipulativ. Und so manipulativ.
Ja.
Man kennt das ja gerade auch aus politischen oder auf irgendeine Art und Weise kontroversen Diskussionen, in denen man sich selbst befindet, dass in dem Moment, wo man in dieser Diskussion ist, man gar nicht reflektiert, dass das, was der andere jetzt gesagt hat, was einem intuitiv irgendwie scheiße erscheint, vielleicht richtig sein könnte, sondern dass man überhaupt nicht damit befasst ist, darüber nachzudenken, sondern einfach nur dagegen hält.
Ja. No.
Und erst wenn man dann vielleicht von dem anderen darauf gebracht wird, dass man dass man ja vielleicht auch eigentlich irgendwie das Gleiche meint oder gar nicht so weit auseinander ist und sich jetzt nicht über dieses Detail streiten müsste, sondern dass man dann erst darauf kommt, dass man überhaupt gar nicht darüber nachgedacht hat, was der andere gesagt hat, sondern nur Munition nachgelegt hat.
Das stimmt. Ja, man kann sich auch immer alles so, die Realität so ein bisschen zurechtbiegen, wie man will. Das geht ja auch. Also, wenn man irgendwie für ein Thema ist, das stand auch in den Artikel halt drin, ne? Das war auch mit den, dass es auch so Themenbereiche gab, wo dann wirklich statistisch bewiesen wurde, dass diese Sache halt so und so ist. Aber die Leute dann doch irgendwie auf einmal, wenn das nicht deren Gesinnungen sprach, dann irgendwie auf einmal doch irgendwie einen Weg gefunden hatten, das dann quasi innerlich zu widerlegen, dass das wieder für sie rund war. Weil dann war auf einmal der Wissenschaftler zum Beispiel diskreditiert und wurde gesagt, nee, die Studie ist irgendwie Bullshit oder irgendwie sowas in dem Sinne. Das funktioniert halt auch immer, ne? Man diskutiert mit anderen Personen und die andere Person sucht sich halt ein Scheinargument oder versteift sich auf ein Detail oder so. Und das macht dann auch hundertprozentig Sinn bei der. Also das, wenn du nur die Person hören würdest, würdest du denken, ja, der hat voll recht. Und wenn du nur die andere Person hörst, denkst du auch, ja, der hat auch voll recht. Die haben beide recht. Aber irgendwie diskutieren die auch eigentlich im Endeffekt gar nicht mehr über dasselbe, weil die nicht dieselbe Prämisse haben von dem ganzen Thema, so mehr oder weniger, ne? Also das finde ich auch.
Ja, die Untersuchung, auf die du da gerade angespielt hast, fand ich auch wirklich so, wirklich krass. Was gemacht wurde, ist, dass irgendein amerikanischer Forscher seine Studenten genommen hat und sich über einen Fragebogen Klarheit über deren politische Gesinnung verschafft hat, ob sie eher den Demokraten oder den Republikanern zuneigen, und festgestellt hat, ob sie besonders gut oder besonders schlecht in Sachen Statistik unterwegs wären. Dann hatte er schon mal diese beiden Werte und dann hat er ihnen Tests vorgelegt, die mathematisch eindeutige Ergebnisse hatten, die aber auf politische Fragen anspielten. Es ging darum, dass bei einer dieser Aufgaben herausgekommen ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist und bei einer anderen Aufgabe herausgekommen wäre, dass es keine Korrelation gibt zwischen dem Schusswaffenbesitz und der Mordrate. Also die Aufgaben wären mathematisch so zu lösen gewesen und das Ergebnis ist halt, dass die mathematisch mittelmäßigen Studenten bei beiden Aufgaben relativ unabhängig von ihrer Gesinnung relativ mittelmäßig abgeschnitten haben. Die besonders intelligenten Demokraten aber die Aufgabe mit den Schusswaffen absolut falsch gelöst haben, weil es offensichtlich ja ihrem Weltbild widersprochen hat und sie sich das dann Kraft ihres intellektuellen Arsenals so zurechtgebogen haben, dass da das politisch erwünschte Ergebnis rauskommt. Und bei den Schusswaffen war es halt genau andersrum. Wirklich krass bemerkenswert. Und das ist in diesem Artikel nur die Spitze des Eisbergs.
Ja, das stimmt. Aber
das funktioniert, die irrationale Dummheit der Menschen funktioniert auf einem viel fundamentaleren und erschreckenderen Level. Was ich wirklich krass fand, war die Erwähnung dieser Untersuchung, bei der sie Berufsrichter haben vorher manipulierte Würfel in die Hand gedrückt, die sehr hohe oder sehr niedrige Zahlen gewürfelt haben und sie danach haben Urteile fällen lassen und oh Wunder, da gab es jetzt nicht eine gaussische Normalverteilung.
Ja, aber das finde ich auch total logisch. Halt, ne? Es ist halt irgendwie die Struktur unseres Gehirns mehr oder weniger im Endeffekt. Also zum Beispiel, ich habe mich nie für Autos interessiert, musste jetzt einen Gebrauchtwagen kaufen, ich sehe jetzt nur noch Autos und mein Gehirn triggert die ganze Zeit auf diese Reize halt. Ne? Mhm. Ich glaube schon, man wird da halt immer hingeführt, irgendwie, ja, je nachdem, was man gerade macht, sind gewisse Bahnen halt im Gehirn besonders aktiv oder auch besonders, sage ich mal, faul in dem Sinne. Und deswegen kann man ja diese Inception, was ich vorhin meinte, machen, dass man diese Bahn schon mal anlegt und dann der letzte Funken bei der Person dann halt selber kommt, weil dann halt dieser ganze Weg, diese ganze Bahn, die man angelegt hatte, dann getriggert wird, so mehr oder weniger. Aber ich finde es super spannend. Und was du vorhin meintest da mit diesen Personen, die sich dann quasi diese Aufgabe nicht richtig gelöst hatten, das finde ich auch halt total krass beim Klimawandel im Endeffekt und auch total traurig. Also wie verbreitet das auch einfach sich? Ich kenne jemanden zum Beispiel, der in der Forschung aktiv ist und auch in dem Meteorologiebereich und der einfach auch ein Klimaskeptiker ist, obwohl er dafür Geld kriegt, das dann quasi zu zeigen, dass es einen Klimawandel gibt. Aber
naja, eigentlich dürfte er kein Geld dafür bekommen, das zu zeigen, sondern er dürfte dafür Geld bekommen, rauszufinden, wie es denn nun ist.
Ja, genau, ja, so nach dem Motto, ja. Aber
nach dem Genuss dieser Darreichung, die ich euch da in das Dokument geschrieben habe, bin ich jetzt nicht mehr der Überzeugung, dass der rausfindet, was wirklich rauszufinden ist.
Ja, ich glaube auch, ja.
Genauso, wie wir allerdings auch annehmen müssen, dass jemand, der fest an den Klimawandel glaubt und davon überzeugt ist, die Welt retten zu müssen, jemals etwas anderes rausbekommen wird, als dass der Klimawandel menschengemacht ist.
Ja, stimmt wohl. Es ist wirklich schwierig halt, ne? Ja. Und ich finde das so traurig, wenn man Wissenschaft diskreditiert im Endeffekt. Wenn man sagt, die Wissenschaftler, die haben eh nur Mist produziert, haben Scheiße gemessen oder sonst was. Und das ist so ein bisschen so ein Möchtegern-Totschlag-Argument, ne? Aber ich finde das auch, wenn dann Fakten nichts mehr wert sind, siehe Trump und anderes, ne? Jetzt kommen wir auf dieses Gebiet. Ist einfach total gefährlich, finde ich, irgendwie.
Wissenschaft ist ja wenigstens noch der Bereich, bei dem im Allgemeinen relativ transparent ist, wer jetzt wie auf welches Ergebnis gekommen ist. Von daher kann man da zumindest ja irgendwie nachvollziehen, ob das Ergebnis jetzt irgendwie
meistens
hingebogen worden ist oder nicht.
Meistens leider. Und das ist halt auch irgendwie das Schlimme, ne? Also meine Freundin ist ja Psychologin und war auch viel in der Wissenschaft aktiv und hat das mitbekommen. Und da gab es halt auch ganz besondere Fälle, wo Psychologen wirklich bewusst die Daten, die sie erfasst haben, so ausgewertet haben, dass es dem entsprach, was sie halt haben wollten. Und das ist nicht mal alles. Also das wäre wirklich der Extremfall. Was gang und gäbe ist in der Wissenschaft oder in der Psychologie, dass Studien, die irgendwas belegen, veröffentlicht werden, Studien, die irgendwas nicht belegen, nicht veröffentlicht werden. Und jetzt könnt ihr einfach mal sehen, du machst 1000 Studien zu einem Thema, 999 sind dazu, sagen, da passiert halt nichts, das ist korreliert nicht. Und bei einer wird es halt dann wirklich irgendwie korreliert halt irgendwo ein Faktor. Und das wird dann, das ist dann halt leider nur interessant, weil so eine Fachzeitschrift, die interessiert das ist ja voll langweilig, wenn du einen Artikel hast, wo, ist nichts bei rausgekommen, letzter Schlusssatz.
Ja.
Das ist halt so eine Verzerrung einfach.
Und diese eine Studie entwertet dann alle 999 anderen.
Ja, richtig, genau. Und dann haben Leute auf einmal einen Grund auch zu sagen, so, ja. Ich glaube dem Ganzen nicht irgendwie.
Aber es gibt ja auch, sag ich mal, in unserem Spezialgebiet der Medizin gibt es ja auch ein Stichwort, wenn du Hufgeklopfe hörst, dann denk an ein Pferd und nicht an ein Zebra. Und ich denke, viele Leute denken einfach von Anfang an an ein Zebra und können sich dann einfach nichts anderes vorstellen, als dass da jetzt ein Zebra langläuft.
Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine Ahnung, warum du mir das gerade erzählt hast. Kontext.
Wenn es darum geht, wissenschaftliche Ergebnisse in die eine oder andere Richtung zu deuten, wenn man da schon so, sag mal, in eine Richtung gelenkt ist, ist man natürlich geneigt, auch in die Richtung zu entscheiden, die man auch hören will. Ich denke, wenn es diese Beeinflussung schon von Anfang an gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis rauskommt, auch relativ hoch.
Ja, hast du recht.
Irgendwie sind wir halt doch alle ziemlich viel einfacher, als wir so angenommen haben.
Ja.
Ein weiterer Teil in diesem Artikel, den ich sehr interessant fand, war der, der sich damit befasst, was denn eine gute Messmethode sein könnte, um die politische Gesinnung eines Menschen herauszufinden. Also, das steht jetzt nicht darin, aber was sich auch sehr gut eignet, ist, sie zu fragen, ob sie Hunde oder Katzen mögen.
Okay.
Hundebesitzer sind in der Tendenz halt eher konservativ,
ja,
während Katzenbesitzer, hey, so ein freiheitsliebendes Tier, halt eher liberal und links eingestellt sind.
Ja. Kann ich mir vorstellen.
Ähnlich gut ist die Frage, ob sie im Restaurant immer das Gleiche bestellen oder immer neue Sachen ausprobieren.
Ja. Ja. Die immer das Gleiche bestellen, sind konservativ. Ja,
selbstverständlich.
Ne? Ja, ist logisch.
Und der Punkt, der dann im Artikel gemacht wurde, was auch eine sehr, sehr gute Voraussagemethode sein soll, ist, sich Gehirnscans anzuschauen, die stattgefunden haben, wenn man den Menschen Bilder von ekeligen Dingen gezeigt hat. Ja. Da hat sich dann offensichtlich herausgestellt, dass zum Konservatismus neigende Menschen ein sehr viel stärkeres Ekelempfinden haben als Liberale. Also ist offensichtlich momentan die beste Voraussagemethode, die wir haben. Also außer jetzt Menschen, die Leute zu fragen.
Tja, nächstes Mal also, bei der Wahlurne gibt es noch vergammeltes Gemüse.
Die hatten auch gesagt, dass diese Gehirnscan-Methode eine Genauigkeit von 70% hat, ne?
Mhm.
Was schon relativ genau dafür ist, ne?
Ja, allerdings.
These ich da auch noch ganz steil fand, war, dass die vorletzte Gesellschaftsschicht in einer Wahl im Zweifelsfall auch gegen sich entscheidet, nur damit es der letzten Schicht noch ein bisschen schlechter geht. So auch nach dem Spruch, sei mal, täusche mich einmal, Schande auf mein Haupt, täusche mich zweimal, Schande auf mein Haupt. So, das.
Aber wie kommen Sie jetzt darauf? Das verstehe ich nicht, den Twist. Also wie täusch mich einmal, da musst du mal erläutern.
Ich sag mal, wenn du einmal von deiner Partei betrogen worden bist.
Wenn du einmal die SPD wählst und sie dann die Agenda 2010 macht und Hartz IV einführt und du dann nochmal die SPD wählst.
So.
Weil du denkst, der Martin macht's nochmal.
Ja. Das fand ich auch, war eine relativ starke These. Also auch rein, nicht nur, dass es eine steile These war, sondern auch eine wirklich beachtenswerte, die doch sehr viel über den Menschen offenbart.
Ebenfalls krass war der Punkt, an dem aufgezählt wurde, wann immer die Demokraten in den USA Wahlen verloren haben und wann sie die gewonnen haben. Sie haben natürlich immer Wahlen verloren, wenn sie ein Wahlprogramm hatten und nicht einfach nur einen markigen Spruch. Das heißt, ganz offensichtlich müssen wir Inhalte überwinden, wenn wir wollen, dass die Linke jemals an die Macht kommt und brauchen einen Spruch von der Qualität It's the economy, stupid.
Dann,
oder Yes, we can.
Dann müsste doch praktisch jetzt eigentlich die Zeit der Linken sein.
Ich habe
Lehre
diverse der, Theorien der dazu, Debatten. Warum die Linke gerade in Deutschland nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ist ein Fass, was wir vielleicht später oder ein anderes Mal aufmachen.
Aber die Lehre der Debatten war selten größer.
Ja, nein, das stimmt nicht.
Und zwar?
Das stimmt absolut nicht. Und ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Das ist jetzt ein kleiner Thementwist. Vielleicht kommen wir nachher dann nochmal zurück. Auf jeden Fall ist mir das sehr krass aufgefallen, da, wie ich ja beim einem der letzten Male auch schon erzählt habe, Natascha und ich ganz gute Talkshow-Gucker sind. Wir schauen uns zumindest am Wochenende irgendwie ein oder zwei Sendungen an, die in der jeweiligen Woche gelaufen sind mit interessanten Themen und stellen fest, es gibt jetzt interessante Themen. Ich habe in irgendeinem Bierli Recap mal eine Liste heruntergerattert mit den Themen der Talkshows vor der letzten Bundestagswahl. Ja. Mit der Erkenntnis, es ging in 70% der Themen darum, warum wir alle sterben müssen, weil Trump jetzt Präsident ist. Mhm. Und in 30% der Themen ging es darum, warum wir alle sterben müssen, weil böse Ausländer kommen.
Ja.
Und jetzt gibt es halt echt viele interessante Themen. Also es wurde gerade über das Gesundheitssystem gesprochen. Es wurde ganz oft das Thema Armut aufgemacht. Irgendwie in 4 Talkshows ging es darum, ob man Hartz IV jetzt abschaffen oder nur reformieren sollte. Mhm. Es ging darum, was mit dem Plastikmüll in den Meeren passieren soll. Da war Robert Habeck eingeladen und konnte sich mit irgendeinem Verpackungsmittelhersteller darüber streiten. Es wurden also große Themen aufgemacht. Und ich finde ja auch immer gerade den Themenkomplex soziale Ungerechtigkeit relevant. Und da gab es echt viele Themen jetzt zu, nach der Bundestagswahl.
Ja, genau.
Das,
genau.
Das erklär mir jetzt mal das, einer.
Genau, das ist aber eben das Problem.
Ich will jetzt echt keine Verschwörungstheorie an der Stelle aufmachen, ne? Aber ja, das finde ich wirklich bemerkenswert.
Genau, genau. Das war ja quasi das, worauf ich eben gerade hinaus wollte. Wenn es,
ja, aber wenn ich dich unterbrechen kann, tue ich das. Muss einfach weiterreden.
Wenn es um die Wurst geht, dann wird quasi das Toastbrot der Themen rausgeholt. Und wenn es um nichts mehr geht, dann wird wieder angefangen zu diskutieren. Aber wenn man sich an irgendetwas die Finger verbrennen könnte, dann werden die leichten Themen rausgeholt, so die Bauernfänger-Themen.
Und wie wir ja vom Genuss dieses länglichen Artikels wissen, spielt das natürlich den rechten und konservativen Parteien in die Hand.
Ja.
Keine harten Themen zu haben, denn die haben ja im Grunde.
Die haben ja praktisch keine Themen.
Die haben halt ein Thema oder hatten ein Thema und das war halt Ausländer raus.
Ja.
Und ach, jetzt kann ich es auch machen. Und meine Theorie dazu ist, dass linke Parteien in Deutschland oder grundsätzlich so schlecht abschneiden, weil sie viel zu viele Themen haben. Und die Themenvielfalt korreliert tatsächlich mit dem Wahlergebnis. Du kannst halt die CDU sein, dann da hast du gar kein Thema. Du bist maximal dafür, irgendwas zu verhindern und brüstest dich dann damit, im Koalitionsvertrag irgendwas Schlimmes, was die SPD durchsetzen wollte, verhindert zu haben. Außerdem hast du vielleicht noch Mutti, das war's. Also kein einziges Thema, das ist gut für 30%. Du kannst die SPD sein, die hat so halbherzig das Thema soziale Gerechtigkeit mit dem Martin gehabt. Das reicht für 20%. Dann kannst du die AfD sein, die hat das Thema Ausländer raus und Eliten sind scheiße. Das sind schon 2 Themen, das reicht für 15%. Dann kannst du die Grünen sein, die sind irgendwie für alles, haben aber als Thema noch Umweltschutz, das reicht für 10%. Oder du kannst halt die Linke sein, dann wirst du irgendwie mit allem assoziiert, was irgendwie an Themen am Start ist. Dann bist du zwar für soziale Gerechtigkeit, aber auch für Umweltschutz und Gender-Gedöns und überhaupt diese ganzen komischen Sachen und gegen Waffenexporte und für Frieden. Also hast ein Shitload an Themen, das reicht dann nur noch für 8%.
Aber kannst natürlich auch für jedes Thema angegriffen werden.
Genau. Themen sind nämlich auch immer Angriffspunkte. Und ich glaube, so ist das. Ich habe ja immer das einfache Denken gehabt, es gibt so viele arme Leute in diesem Land. Mhm. Und es gibt so viele Leute, denen es eigentlich besser gehen müsste. 50% der Leute verdienen halt real weniger als in den 90er Jahren. Ja, hallo, warum wird denn die Linke nicht gewählt? Ja, die Linke wird halt nicht gewählt, weil diese Leute es entweder scheiße finden, dass man jetzt Sternchen in Worte schreibt und dann innen dahinter macht. Das nervt sie beim Lesen. Oder ihr Kumpel arbeitet bei Rheinmetall und lädt ihn dann von seinem guten Gehalt immer zum Bier ein. Da kann man halt auch nicht die Linke wählen, denn die sind gegen Waffenexporte. Und so ist halt jedes Thema auch irgendwie ein Ausschlusskriterium.
Mhm, ja. Die große Zeit der monothematischen Parteien.
Ja, ja. Also ich glaube wirklich, dass einer der entscheidenden Kernpunkte neben der Kantigkeit des Kinds des potenziellen Kanzlerkandidaten der Linken sein wird, sich komplett auf das Thema soziale Gerechtigkeit zu fokussieren und einfach zu nichts anderem mehr auch nur was zu sagen.
Mhm. Ja. Tja, kritisieren ist immer leichter als irgendwie was machen, ne? Das ist einfach so ein Naturgesetz, finde ich. So. Mhm. Also ja. Wenn man in der Rolle ist, ist kritisiere, ich sitze hier und habe selber nichts gemacht. Das ist halt immer viel populärer, sag ich mal, oder besser für die Person, oder nicht?
In der Politik, finde ich, gilt das nicht, denn ansonsten müssten ja die Linken eigentlich relativ erfolgreich sein. Weil die haben ja noch nichts kaputt gemacht. Ich würde ja sagen, die sind ja die Einzigen, die noch nicht in der Regierung gewesen sind. Alle anderen haben schon gezeigt, dass sie alles kaputt machen können.
Die haben vielleicht eine klare Meinung, die man kaputt machen kann. So ein Motto, oder? Keine Ahnung, die anderen vielleicht eher weniger.
Jedenfalls zu sagen, dass irgendetwas schwierig wäre und man da differenziert drüber nachdenken muss, dann wirst du auf gar keinen Fall gewählt. No fucking chance.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, auch wenn das jetzt eine steile These ist, dass der Name
Die auch, Linke auch ziemlich
auch
scheiße
ein ist. Problem ist.
Ja.
Die Linken Zecken.
Mhm.
Also, ich denke, wenn die CDU die Rechten heißen würden, würden die auch nicht so viel Prozent kriegen.
Mhm.
Obwohl sie es ja de facto sind. Die sind ja im Spektrum so weit rechts, ja, wie die Linken links sind.
Mhm.
So, und wenn man sich da nochmal so einen kleinen Imagewechsel überlegen würde, vielleicht Alternative für.
Also ich hab ja extrem große Sympathien für die Stefan Schulz'sche Idee einer linken Sammelbewegung aus SPD und Linken, die sich ein bisschen angelehnt an die USPD, die es schon in der Weimarer Republik gab, eine USPD zu gründen, und zwar eine USPD für die unteren 50%. Und zwar für die unteren 50% der Gesellschaft und für die unter 50-Jährigen.
Ja.
Das finde ich eine sehr, sehr charmante Idee.
Mhm. Stimmt. Ist das schon in irgendeiner Weise konkretisiert worden?
Denn ich glaube, er witzelt darüber immer nur in seinem Podcast. Und es macht ja keiner, selbst Marco Bülow oder so, selbst so die wenigen verbleibenden Linken oder Hilde Mattheis, die machen ja in der Linken jetzt keine Anstalten, jetzt irgendwie aus der Linken, in der SPD. In der SPD keine Anstalt, jetzt aus der SPD auszutreten und mit Kevin Kühnert als Kanzlerkandidaten die USPD zu gründen.
Mhm.
Das wird ja nicht passieren. Die arbeiten ja meiner Meinung nach wirklich intensiv daran, bei der nächsten Bundestagswahl an der 5%-Hürde zu scheitern.
Ja.
Aber ich denke, vorher wird da nichts passieren.
Nee.
Aber du hast uns ein Bier eingeschenkt.
Ja, ich habe uns ein Bier eingeschenkt.
Danke.
Und zwar ist es unser Anti-Craft-Bier.
Ja.
Das Vicula Pilsener. Würzig, frischer Geschmack. Pilztradition seit 1887.
Oh yeah.
So, da sollen die ganzen Craft-Biere erstmal gegangen kommen. Yeah. Die gibt es aber maximal 7 Monate. Der Klappentext. Vicula Pilsener hat einen würzigen, vollen Pilzgeschmack. Kräftig, frisch und unverfälscht. Bei der idealen Trinktemperatur von 7 bis 8 Grad Celsius entfaltet dieses besondere Pilz seine ganze Würze. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. 4,9% ja. Volumenalkohol.
Gib ihn hart. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf Vicula gekommen bin. Ich trinke das, glaube ich, seit ich 17 bin oder so. Aber das ist ja jetzt auch nicht die erste Wahl. Gerade wenn man hier sozialisiert wird, dann fängt man ja an, Becks zu trinken. Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte.
Also ich bin kein großer Becks-Freund, muss ich sagen. Es ist mir zu herb und zu kohlensäurehaltig.
Ja, gebe ich dir recht. Finde ich auch, ja.
Und wie wir jetzt hier beurteilen können, auch signifikant so unspektakulär.
Das auf jeden Fall.
Becks ist echt zum Sterben langweilig.
Mhm. Noch ein bisschen teurer, oder? Als Vicula?
Ja,
auf deutlich, jeden Fall.
Deutlich. Also deswegen ist auch preisgünstig, kann man einen ganzen Kasten mal mitnehmen.
Ja, weil Vicula ist denke ich mal, die Stufe nach Oettinger.
Also ich finde den Qualitätsunterschied zwischen Oettinger und Vicula, und ich muss das jetzt sagen, ich gehe jetzt sofort in Verteidigungshaltung, ohne über dein Bullshit-Argument nachzudenken. Also der Qualitätsunterschied ist schon signifikant.
Ja,
Oettinger ist wirklich widerwärtige Plörre, und da würde ich viele der schlechteren Craft-Biere vorziehen.
Also nicht, dass ich Vicula nicht mag, ich habe auch Vicula zu Hause. Also,
Hab ich das in meine Wahrnehmung gebracht?
Ja,
okay.
Ja. Das ist einfach ein solides Bier.
Ja.
Schmeckt einfach gut, ist nicht teuer.
Und damals, als ich noch mit dem Fahrrad gefahren bin, hat ein Sixpack Vicula noch 2 Euro gekostet.
Oh, Wahnsinn.
Mit Pfand.
Ui.
Lass mal eine Nase nehmen.
Ja.
Es riecht auch säuerlich.
Quasi nach gar nichts.
Aber ein bisschen säuerlich. Finde ich.
Es riecht halt, es ist ganz schwer jetzt was dazu sagen, da ich diesen Geruch ja nun auch relativ gut kenne. Es riecht halt wie ein Pilz.
Ja, ne? Ja. Und man hat auch so viele Assoziationen. Ich denke da gleich an irgendwas anderes irgendwie. Wie wenn ich auf einer Tankstelle bin, irgendwie ein Auto fahren und so. Hier denke ich jetzt irgendwie an Feiertag oder Partys hier in Demos.
Ja.
Okay, Prost, Freunde.
Okay, cheers.
Ich glaube, da können wir geruchlich nicht mehr so viel rausholen.
Nee.
So.
Direkt nochmal dem Mikrofon zugeprostet.
Das ist sehr gut. Du, da machst du einfach nichts verkehrt mit. Wirklich nicht. Also, wenig Kohlensäure.
Ja. Mhm.
Sehr zurückhaltender Geschmack.
Das ist sehr schwer, da jetzt nochmal neu drüber nachzudenken, und, über was, was man so gut kennt.
Und, ja, und bleibt wenig von über, finde ich. Also das ist recht schnell wieder aus dem Mund raus.
Das stimmt. Mhm. Und jetzt, wo du es sagst, weiß ich dann natürlich auch, warum ich das als 17-Jähriger ausgesucht habe. Ich glaube, da kann man sich echt betotsaufen,
ja,
ohne dass man da irgendwie einen unangenehmen Geschmack von bekommt.
Vielleicht kaum Kohlensäure, ne, wenn man so reinguckt. Also.
Ja. Das ist auch wie beim Hemelinger. Das hat auch ähnlich wenig Kohlensäure und ist aber noch ein Stückchen süffiger. Das ist quasi mein Bier Nummer zwei. Mhm. Wenn es kein Wickhüller gibt, nehme ich Hemelinger.
Mhm.
Also die klassische Maurerkelle. Das punktet auch eigentlich vorwiegend durch wenig Kohlensäure.
Was ja dein Haupt-Ein- und Ausschlusskriterium darstellt, ne?
Ja, ja.
Ich schaue gerade noch mal, ob wir noch irgendwas Interessantes zu dem, also ob wir noch mal zu dem Artikel zurückkommen wollen. Aber ich glaube, wir würden dabei versagen, den Inhalt adäquat wiederzugeben.
Mhm.
Es sollte rüberkommen, dass meiner Meinung nach man das gelesen haben sollte. Also es gibt so ein oder zwei Artikel pro Jahr, von denen ich meine, dass man die unbedingt lesen sollte, wenn man irgendwie ein bisschen Interesse an der Welt hat. Das war letztes Jahr der Text von MS Pro über die globale Klasse. Und meiner Meinung nach sollte man diesen Text lesen, auch wenn man da halt mal eine Stunde mit beschäftigt ist.
Mhm.
Wir werden ihn in die Shownotes tun. Lars deutet gerade schon so ein bisschen wild gestikulierend auf seine Uhr. Ich glaube, der will Schluss machen.
So langsam ist es soweit. Denn wir wollen ja schließlich gleich noch ins Kino.
Ihr wollt ins Kino?
Ja.
Zu?
Deadpool.
Oh, das wusste ich gar nicht. Ich wurde nicht gefragt. An dieser Stelle ist der Podcast zu Ende. Ja. Muss die beiden anderen Gäste jetzt einfach noch mal 10 Minuten durchbeleidigen. Aber ich wäre eh nicht mitgekommen. Ich habe so wenig Liebe für Superhelden, dass ich selbst Deadpool nicht cool finde. Es tut mir echt leid.
Bitte. Kann ich nichts machen.
Wie lange habt ihr denn noch? Oder müssen wir jetzt direkt instant haben?
Wir müssen um 10 Uhr in Bremen sein.
Bremen auch noch?
Und wir müssen noch.
O-Ton?
Ja.
Oh, cool.
Und wir müssen noch mit der Vespa zu mir nach Hause fahren und dann aufs Auto wechseln.
Okay. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Macht's gut.
Tschüss. Ciao. Dann hat Spaß gemacht.